Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen.
Ärzte sind keine Kaufleute.
Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
Ja, herzlich willkommen zurück zur jetzt ersten richtigen Episode von Gesundheit macht Politik. Wir sitzen hier schwitzend im Büro und leiden.
Genau.
Das tun wir alles für euch. Heute haben wir auch ein spannendes Interview für euch dabei. Wer sitzt wieder hier? Das ist zum einen der, ich darf es einmal sagen, der Halbgott in Weiß, Pascal.
Genau.
Moin. Und ich, Philipp Schunke, hallo. Ja, wollen wir gerade mal anfangen, was die letzten zwei Wochen so passiert ist. Wir haben uns zwei Themen mal rausgenommen. Es passiert ja relativ viel auf der einen Seite im kleinteiligen Bereich. So richtig große Schritte sind nicht dabei gewesen, was die deutsche Gesundheitspolitik betrifft. Die amerikanische Chaos-Situation wollen wir auch mal aufnehmen, aber dann, wenn vielleicht der nächste Coup da gelaufen ist, vielleicht machen wir das bei der nächsten Episode. Was hast du denn heute mal rausgesucht?
Ich habe was mitgebracht, das du mir tatsächlich empfohlen hast. Also, es gab im Deutschen Ärzteblatt einen netten Artikel, dass der Zusatznutzen von Arzneimitteln keine Auswirkungen auf die Verordnungshäufigkeit hat. So, das muss man erstmal ein bisschen erklären. Also quasi niedergelassene Ärzte, also Ärzte in Praxis verordnen genauso häufig neue Arzneimittel ohne anerkannten Zusatznutzen wie Medikamente mit Zusatznutzen. Warum ist das ein Problem, kann man sich jetzt fragen. Und ich dachte, ich erkläre erstmal ganz kurz, weil das ist wirklich ein komplexes Verfahren, was Zusatznutzen ist.
Das könnte also eigentlich fast in die Murksmedizin auch reinpassen, ne? Also,
naja, das Amnok finde ich jetzt nicht
Murks. Nee, ich meine aber sozusagen die Realität der Versorgung, dass es keine Auswirkungen drauf hat. Aber erzähl.
Ach so, ja genau. Es gab vor ein paar Jahren das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz, kurz Amnok. Und dieses Amnok, das ist sehr wichtig, weil das in Deutschland viel geändert hat, für neue Arzneimittel. Vorher durften Pharmaunternehmen den Preis für neue Arzneimittel in Deutschland komplett frei festlegen, beziehungsweise mit Krankenkassen verhandeln. Dann gab es unterschiedliche Abläufe und mittlerweile ist es so, dass sich neue Arzneimittel beweisen müssen und dann eben erstattungsfähig werden durch die gesetzlichen Krankenkassen oder nicht. Das heißt, die jetzt Arzneimittelhersteller führen, Pharmahersteller führen ein neues Arzneimittel ein, weil sie es irgendwie jahrelang entwickelt haben, so. Und dann dürfen sie im ersten Jahr den Herstellerpreis selbst festlegen. Das ist das ist so geblieben. Und in der Zeit müssen sie aber etwas machen, das sich frühe Nutzenbewertung nennt. Frühe Nutzenbewertung, weil es extrem schnell geht oder schnell gehen muss. Das heißt, sie können vorher schon Studien zu diesem Medikament machen, Vergleichsstudien, das heißt mit einer gegen Placebo zum Beispiel, also und gegen die anerkannte Standardtherapie für diese Erkrankung. Das ist das, was das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz IQWiG, fordert. Also der Pharmahersteller sagt, hey, wir haben hier ein neues Medikament entwickelt und wir haben da Studien gemacht, die sehen wie folgt aus, klatscht da so einen Ordner hin, gibt das dem gemeinsamen Bundesausschuss, ein extrem wichtiges Gremium, bestehend aus vielen Akteuren des Gesundheitswesens, also viele sind es eigentlich nicht, aber aus den Akteuren des Gesundheitswesens, und die geben da ein Dossier hin, die sagen üblicherweise hier, geben das dem IQWiG, also dem unabhängigen Institut, und sagen, prüf das mal. Das IQWiG prüft das, zum Beispiel, ob A, das Dossier vollständig ist, B, ob es tatsächlich einen Zusatznutzen gibt, etc., etc., erstellt ein Gutachten und sagt so, jo, wir sehen darin einen Zusatznutzen oder wir sehen keinen Zusatznutzen, und dann können die noch sagen, wir sehen einen erheblichen Zusatznutzen, ich weiß gar nicht, wie, gibt es eine Aufteilung, genau, es gibt irgendwie keinen Zusatznutzen, einen nicht quantifizierbaren Zusatznutzen, geringen oder beträchtlichen Zusatznutzen. Da gibt es schon verschiedene Stufen. Und nachdem das IQWiG gesagt hat, so, wir sehen das so und so, geht das zurück an das Entscheidungsgremium, also so an die Bewertung des Externen. Das Entscheidungsgremium kann das nochmal ein bisschen ändern, das haben sie auch in den letzten Jahren ein paar Mal gemacht. Also mal gesagt, so, hey, uns erscheint das zu niedrig bewertet oder uns erscheint das zu hoch bewertet. Also in beide Richtungen hat der gemeinsame Bundesausschuss das schon verändert. Hört dann einmal den Hersteller an, ne, demokratisches Verfahren wie üblich, und sagt dann so, wir entscheiden jetzt, es gibt irgendwie einen Zusatznutzen, und dann gibt es Preisverhandlungen zwischen Hersteller und dem Spitzenverband der Krankenkassen. Wenn die sagen, es gibt keinen Zusatznutzen, wird ein Festbetrag festgelegt.
Also bisherige Standardtherapie quasi wird dann wahrscheinlich dann
als Basis genommen. Also auf jeden Fall wird ein Festbetrag festgelegt für den Höchstbetrag der Erstattung, genau. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Verfahren, weil das dazu geführt hat, dass Preise für neue Arzneimittel zumindest im Rahmen gehalten werden nach den ersten 12 Monaten. In den ersten 12 Monaten kann ja passieren, was will, ne? Dürfen sie frei festlegen.
Ja, muss man aber auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist nicht in Europa nicht wirklich verbreitet. Also ich meine, Deutschland will ja damit fördern, dass Arzneimittelforschung stattfindet und deswegen auch eine Entlohnung, ein Bonus für neue Arzneimittelhersteller, für Arzneimittelhersteller rausgegeben wird. Und deswegen wollen die schnelle Markteinführung haben. Wenn ich zum Beispiel Frankreich in Erinnerung habe, dann wird halt auch erst ein Medikament zur Verfügung gestellt, sobald diese Nutzenbewertung durchgezogen ist. Also Deutschland ist deswegen sozusagen die Markteinführung relativ schnell. Allerdings mit dem Kostenfaktor für die Krankenversicherung, dass die natürlich dann den Herstellerpreis dann bezahlen müssen. Derzeit noch. Also es gibt ja auch Diskussionen, inwiefern das rückwirkend dann gelten soll.
Genau, das ist ja jetzt gekippt worden, aber dazu vielleicht gleich. Das ist also quasi das Verfahren der Nutzenbewertung, so ganz grob. Das ist, glaube ich, schon, also ich halte das für ziemlich sinnvoll. Mhm. Was ich dann für weniger sinnvoll halte, ist dann das, was jetzt in dieser Schlagzeile da rauskam, dass man niedergelassenen Ärzten, also theoretisch, ne, wenn man nach diesem Verfahren geht, sollten jetzt ja primär logischerweise in Deutschland Arzneimittel verordnet werden, die einen hohen Zusatznutzen haben. Oder die zumindest einen Zusatznutzen haben. Ne? Weil man sagt, okay, wir lassen das eben unabhängig wissenschaftlich prüfen, hat dieses Arzneimittel, bietet das einen Vorteil, was ja tendenziell immer teurer ist als alte Arzneimittel, bietet das einen Vorteil gegenüber der bisherigen Therapie. Und wenn es das nicht tut, dann sollte man es medizinisch eigentlich eher selten einsetzen. Das ist ja, denn es bietet irgendwie für Subgruppen einen Vorteil. Ne? Oder es gibt sonst eine Unverträglichkeit oder was auch immer. Aber eigentlich sollte es primär eher nicht eingesetzt werden, sondern halt nur die einen Zusatznutzen nachweisen. Ja. Weil sonst ist es.
Oder erstaunlicherweise doch preiswerter sein sollte, aber ich meine, das ist.
Genau, aber das ist eher unwahrscheinlich. Ne? Also muss er ja schon irgendwie auf eine auch gut finanzierbare Therapie achten. So, das passiert aber offensichtlich nicht, weil zumindest niedergelassene Ärzte Arzneimittel ohne Zusatznutzen genauso viel verordnen wie Arzneimittel mit Zusatznutzen. Jetzt kann man sich fragen, warum das so ist. Und es gibt quasi zwei Angriffspunkte. Einmal, Ärzte kriegen das gar nicht mit, dass da eine Bewertung stattgefunden hat. Mhm. Ja, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil man müsste sich schon den Newsletter des Gemeinsamen Bundesausschusses irgendwie abonnieren und das alles sich selbstständig angucken. Gibt es jetzt einen Zusatznutzen dafür? Inwieweit ist der festgelegt? Ist der eventuell nur für eine Subpopulation, also irgendwie für eine Teilgruppe von Erkrankten etc. etc. Und
ja, so viel Zeit haben
das, wir genau,
auch nicht.
Da, genau, da, man müsste sich eben halt selbst darüber informieren. Jetzt gibt es aber demnächst ein neues Gesetz, das Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz. Und da einer der Punkte ist, dass die Informationen über die Nutzenbewertungen tatsächlich so aufbereitet werden sollen, dass die automatisch im Praxisinformationssystem demnächst aufploppen können. Das heißt, quasi Arzt verordnet ein neues Medikament, was es noch nicht so häufig gibt, und das Programm zeigt an, so hey, das bringt tatsächlich was oder das bringt eher nichts. So kann ich mir das vorstellen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das löst zumindest das. Die zweite Theorie, warum die weiterhin verordnet werden, und ich glaube, das ist das größere Problem, dass Pharmafirmen einfach sehr gut darin sind, Ärzte zu beeinflussen, dass Präparate ohne Zusatznutzen vielleicht auch irgendwie gut sind. Also man kann ja Statistik sehr weit dehnen und dann irgendwie mit völligen Surrogatparametern irgendwie argumentieren. Und wenn man häufig Praxisbesuche macht und so weiter und so fort und na geschickt Werbung macht, dann kann es schon dazu führen, dass Präparate trotzdem verordnet werden, obwohl sie eigentlich medizinisch gesehen keinen Zusatznutzen bieten.
Ja, also obwohl ich fast mit dem Fall sozusagen sagen würde, es ist bestimmt eine Mischung aus beidem. Ich könnte mir auch tatsächlich, also welcher Arzt hat tatsächlich Zeit, sich da auf dem Laufenden zu halten? Die werden Präparat irgendwann angeführt, vielleicht tatsächlich sich reflektiert, Gedanken gemacht zu haben, was für diese Indikation für ein Präparat notwendig ist. Und dann bleiben sie ja dabei. Also so ein bisschen, es muss ja dann einen Anstoß geben, seine Verordnungspraxis dann zu verändern. Aber ja, ist natürlich schade.
Ja, also die Zahlen kommen aus dem, oder warum das herkam, das kommt aus dem Amlok-Report, den hat Professor Greiner für die DAK, das ist eine Krankenkasse in Deutschland, erstellt. Professor Greiner ist ein sehr bekannter Gesundheitsökonom aus Bielefeld, kürzlich publiziert. Und die schreiben zum Beispiel, dass es da einen durchschnittlichen Verordnungsanstieg, zumindest in ihrer untersuchten Gruppe, von 13,5% gab nach GBA-Beschluss. Und ohne Zusatznutzen von 13,8, glaube ich. Ja, also ich meine, das ist statistisch wahrscheinlich nicht signifikant, ne? Der Unterschied, aber es ist irgendwie lustig. Ne? Also egal, ob man Nutzen hat oder nicht, die Leute verordnen es mehr, die Ärzte. Kann sicherlich in dem einen oder anderen Fall vielleicht irgendwie eine Begründung dafür geben, aber also im Schnitt gesehen ist das sicherlich nicht nicht ganz so gut. Was man vielleicht noch sagen muss, das Amnok gibt es jetzt noch nicht so lange, ich glaube 7 Jahre oder so. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist vielleicht noch nicht so die große Gruppe, aber es sind tatsächlich schon, das habe ich mal kurz recherchiert, schon 149 Wirkstoffe bewertet worden durch die IQWiG-GBA-Kombination. In 191 Verfahren, sprich ein paar Wirkstoffe sind für mehr als eine Krankheit eingereicht worden, quasi. Und jetzt muss man traurigerweise sagen, in 43% gab es keinen Zusatznutzen. Wow. Das ist schon eine Hausnummer. Ne? Also,
dann wäre aber nochmal gespannt, die anderen Kategorien.
Also, muss dazu aber auch sagen, also das ist, die 43% sind nicht alle auf wissenschaftlicher Basis passiert, sondern der GBA hat auch, ist ja relativ strikt, ne, und hat gesagt, Leute, ihr seid ein Pharmahersteller, ihr habt eigentlich nicht genug Kohle und Know-how. Wenn ihr bei uns kein vernünftiges Dossier einreicht mit allen Informationen, die wir haben wollen, kriegt ihr automatisch keinen Zusatznutzen.
Okay, gut, verständlich.
Und das haben ein paar Hersteller am Anfang besonders nicht gemacht. Mhm. Vielleicht auch, weil man bewusst Daten vertuschen wollte und gesagt hat, wir gucken, ob wir damit durchkommen, und die haben alle keinen Zusatznutzen attestiert gekriegt. Mhm. Und das ändert sich wohl. Also mittlerweile werden nur noch vollständige Dossiers eingereicht.
Wir sollten mal wirklich eine ganze Episode dazu machen, oder?
Ja, verrückt, ne?
Das ist, nee, also auch Pharma ist einfach ein echt spannender Wirtschaftszweig im Gesundheitsbereich. Und es braucht mehr Zeit, das zu reflektieren. Ich würde mal bei so einer Statistik, würde mich auch interessieren, was sind denn die Therapien, die da, oder die Medikamente sozusagen, für welche Therapien werden die hauptsächlich eingereicht? Also
Onko.
Krebsmedikamente.
Und die haben auch übrigens zu 85% Zusatznutzen. Also die ganzen onkologischen Präparate, die werden sehr häufig mit Zusatznutzen bewertet. Was irgendwie fast nie mit Zusatznutzen bewertet wurde, zumindest bisher, sind Arzneimittel für neurologische Erkrankungen. Woran das liegt, I don't know. Ja. Und was vielleicht auch noch relevant ist, also der Rabatt, der durch eine Nutzenbewertung erzielt wird, liegt bei etwa 20%. Des Ursprungspreises. Das ist schon eine Hausnummer, wenn man bedenkt, dass man irgendwie so, keine Ahnung, 500 Millionen Euro bisher Umsatz macht aus den Amnok-Arzneimitteln für eine Krankenkasse im Jahr. Das ist schon ein guter Umsatz. Ne? Also wenn man da nochmal 20% draufschlägt, das würde sich schon ganz gut, also, oder sagen wir so, der Rabatt würde sich noch stärker niederschlagen, wenn alle Ärzte, sofern es denn medizinisch sinnvoll ist, nur noch Arzneimittel mit Zusatznutzen verordnen würden und nicht auch noch die.
Ja. Aber weswegen extra Episode, weil im Prinzip das Amnok, das System ist ja sehr löblich, dass dieses Bewertungssystem, gleichzeitig wird das ja zunehmend ausgehebelt, also gerade das Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz wird ja von vielen sozusagen auch als Gesetz gesehen, was genau diese Nutzenbewertung ein bisschen weiter wieder reduziert oder einbricht, also fehlende Rabattverträge. Müssen wir bei einer anderen Episode machen, sonst wird das
machen jetzt wir lang. Machen wir ein bisschen Amnok.
Wir sind schon zu lang.
Okay, genau. AMV.
Ich weiß noch nicht, wie man das aussprechen soll. Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz.
AMVSG wahrscheinlich.
Ja, aber ich meine, wie willst du das? Sie haben sich bestimmt irgendwas überlegt.
Du hast was zur Pflege.
Ich habe was zur Pflege, und zwar, wir sollten vielleicht unsere News mal ein bisschen auf unsere Interviewpartner ein bisschen anpassen, wäre so ein Gedanke. Aber jetzt ist sozusagen anlässlich des Tags der Pflege. Letzte Woche habe ich mal geguckt, was da im pflegepolitischen Bereich passiert. Da ist ja in dieser Legislaturperiode sehr viel passiert. Eine Sache, die immer noch latent wabert und immer noch keine Entscheidung gefällt wurde, aber es gibt Druck, diese doch noch in dieser Legislaturperiode durchzukriegen, sogar von der Opposition. Also sowohl Grüne als auch Linke haben gefordert, dass trotz weiterer Anhörungen das doch noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt wird, ist das sogenannte Pflegeberufe-Reformgesetz. Oder auch
so eine schöne, lange Wortkette.
Ich weiß auch gar nicht, was die, muss man vielleicht auch machen. Andere Wort ist dann dazu die Generalistik, auch noch so ein schönes Wort.
Was ist denn die Generalistik?
Ja, die Generalistik. Also es ist ein Thema schon, also es gibt ja mehrere Probleme in der Pflegelandschaft, die immer wieder diskutiert werden. Das eine ist das Fachkräftemangel, was natürlich damit verbunden ist mit Berufsverweildauer, mit Würdigung des Berufes, mit Entlohnung des Berufes, Anerkennung etc. Und noch dazu ist sozusagen, läuft ja Deutschland im internationalen Vergleich immer einen Sonderweg mit der Form der Ausbildung. Also im europäischen Vergleich ist das ja vor allem eine Hochschulausbildung. Und dieser Differenzierung in Kinder, Gesundheits- und Krankenpflege, in Altenpflege, in die in Anführungsstrichen normale Krankenhaus, Krankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege, gibt es in der Form nicht. Beziehungsweise dann gibt es ja auch noch den Pflegehelfer in Deutschland, den gibt es ja auch in den meisten europäischen Ländern in dieser Form nicht. Auf jeden Fall da in diesem Bereich setzt jetzt das Pflegeberufe-Reformgesetz ran, dass man halt sagt, also ursprünglicher Gedanke, es gibt eine Ausbildung für alle. Und gegebenenfalls im Anschluss an diese Ausbildung dann noch eine Fortbildungs-, Weiterbildungsmaßnahme, um sich in den einzelnen Bereichen zu spezialisieren.
Das heißt bisher Standardkrankenpflege, Kinderkrankenpflege, Altenpflege werden alle gemeinsam ausgebildet.
Genau, mit natürlich enormen Auswirkungen auf die Ausbildungseinrichtungen. Es gibt natürlich dann auch etliche Leute, die sich dagegen schon ausgesprochen haben, weil das in den meisten Konzepten deutlich weniger Praxisanteil dann bedeuten würde. Mhm. Sprich die preiswerten Pflegeausbilder, das bin ich, und den Bing lasse ich dann auch gleich mal ausschalten hier. Würden natürlich dann wegfallen. Es würde schon eine deutliche Veränderung auf dem Markt hervorrufen. Aber es ist natürlich, also die damit verbunden ist nicht nur sozusagen die Vergleichbarkeit im europäischen auf dem europäischen Markt, aber verbunden ist damit auch die Attraktivität des Pflegeberufes sozusagen dadurch zu erhöhen. Also man hat halt im Gegensatz zu jetzt ein einheitliches berufliches Selbstverständnis. Also sozusagen man hat nicht mehr die Altenpflege auf der einen Seite, die ja auch dann anders entlohnt werden. Also zurzeit ist ja die Einkommensmöglichkeiten in der Altenpflege deutlich schlechter als im Krankenhaussetting, was natürlich dann auch zur Abwerbung führen würde. Das ist so die Befürchtung, wenn es eine Generalistik gäbe, gleichzeitig sozusagen eine viel größere Flexibilität der Einsatzmöglichkeiten in Zukunft.
Also man könnte halt leichter irgendwie von stationärer Krankenpflege zu Altenpflege oder zu
Krankenpflege. Und andersrum und gleichzeitig ist natürlich dann die Argumentation, du bist ja nur, in Anführungsstrichen nur ein Altenpfleger, du kannst jetzt, wieso solltest du das Krankenpflegeeinkommen bekommen? Das wird natürlich dann auch weggenommen werden. Also man hat als dann zukünftige generalistisch ausgebildete Pflegekraft sozusagen größere Möglichkeiten, auch in der Altenpflege dann besser Einkommen zu erzielen, so die Argumentation. Jetzt einfach nur mal zum Verlauf. Im Januar letzten Jahres hat das Bundeskabinett erstmal den Regierungsentwurf beschlossen, dann aber erste Beratungen. Das war auch Mitte letzten Jahres mit etlichen Anhörungen. Jetzt wurde lange, lange diskutiert, hin und her Kompromisse versucht zu finden. Es hat nicht dazu geführt, zu einem klaren Ergebnis bis jetzt zum April 2017. Da wurde das sogenannte 2+1-Modell in die Welt gesetzt. Und das ist jetzt auch das, was die Koalition zurzeit ist. Wir sollen in dieser Woche nochmal entschieden werden, ob es noch weitere Anhörungen gibt. Aber was zurzeit die Koalition durchziehen möchte, es gibt ein quasi einen generalistischen gemeinsamen Weg von 2 Jahren und dann ein Spezialisierungselement von 1 Jahr für Kinder und also Kinderkrankenpflege und Altenpflege. Oder die entscheiden sich für ein weiteres generalistisches Jahr. Mhm. Diese Aufteilung, wie die dazu kommen, lange, lange, lange Prozess.
Also Kompromiss quasi.
Wie das immer so ist, für mich ist immer das Begriff auch gerade, also in allen Politikfeldern, aber in der im Gesundheitssystem umso mehr, ist halt Pfadabhängigkeit. Ne? Also sozusagen, es gibt nie eine Revolution, sondern es gibt immer einen kleinen weiteren Reformschritt, der durchgezogen wird. Egal in welcher Form. Jetzt ist die Hauptdiskussion eigentlich, soll noch mal eine weitere Anhörung durchgeführt werden. Es sind natürlich etliche Verbände dabei, die das fordern. Natürlich auch die Opposition will sich dann noch mal reinhängen. Ja. Gleichzeitig, also auch in der Opposition sind ja große Befürworter von der Generalistik. Dennoch wollen sie das in dieser Legislaturperiode noch durchmachen. Persönliche Meinung, ich denke, das ist lange überfällig. Wenn auch die Befürchtung der Praxis da draußen, was die Umstrukturierungskosten, das Ganze soll 2019 starten. Ne? Also das ist jetzt auch nicht, es ist noch ein Weilchen hin und es ist gleichzeitig, wenn man bedenkt, dass die ganzen Curricula umgestrickt werden müssen, die Ausbildungsstätten, das ist trotzdem sehr sportlich. Also es ist eine realistische Größe, denke ich mal.
Was halten die Pflegenden so davon?
Auch unterschiedlich, aber die meisten sind dafür, weil sie halt einfach, das ist ja ein anderes Thema, was wir auch bestimmt irgendwann mal haben werden, ist quasi die Repräsentanz der Pflege. Ich glaube, ich habe es letztes Mal auch kurz angesprochen, also sozusagen, wir brauchen eine stärkere, oder eine stärkere, die Pflege muss ein stärkeres Wort in der Szene bekommen und ich denke, das wird auf jeden Fall förderlich sein für die Entwicklung. Also ich hätte mir einen größeren Schritt gewünscht, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich.
Alright, sehr gut. News.
Zwei News.
Dann
kommen wir zum Interview.
Genau.
Wir haben diese Woche uns zusammengesetzt mit dem Oliver Brucek. Der ist Chief Communication Officer Politik und Unternehmenskommunikation, welch Titel, bei der CompuGroup Medical. Thema natürlich E-Health. Pascal, wollen wir noch was Vorrede zu ihm oder gleich einsteigen?
Na, müsst ihr vielleicht kurz erklären, was die CompuGroup Medical ist.
Ja, E-Health habe ich so als
Das ist eine Firma, die stellt... Die beschäftigt sich mit digitaler Gesundheitsversorgung in dem Sinne, dass sie primär Arztinformationssysteme, Krankenhausinformationssysteme, also jegliche Softwarelösungen für Praxen, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen und so weiter herstellt. Und er ist da als Patienten, elektronische Patientenakte und sowas, da basteln die auch dran, glaube ich. Und er als Chief Communication Officer,
genau,
quasi Pressesprecher auf Deutsch.
Lobby habe ich gesagt, aber
ist er natürlich... primär Lobbyist, genau, pro E-Health, das muss man sicherlich schon bedenken. Und er hat da sicherlich seine eigene Perspektive, warum das alles ganz toll ist. Und ich glaube, dass wir trotzdem aber ein bisschen was aus ihm rauskitzeln können.
Denke ich auch. Gut, ohne Vorrede, ab zum Gespräch. Ja, hallo Oliver. Schön, dass wir bei dir zu Besuch sein dürfen.
Ja, gerne.
Vielleicht fangen wir einfach damit an, dass du ein bisschen zwei, drei Worte zu dir selbst erzählst, was du so tust, was du so machst, wo du so herkommst. Und wenn du dann noch willst, was wir normalerweise nicht machen, sowas transparent, aber dann kannst du auch was zu deiner Live-Erfahrung mit dem Gesundheitssystem erzählen. Du warst ja, wie du bei Twitter ja auch kommuniziert hast, vor kurzem erst im Krankenhaus. Aber erstmal zu dir.
Ja, ich bin ja noch nicht so lange im Gesundheitswesen unterwegs, seit 4 Jahren. Ich habe davor 20 Jahre lang Außen- und Sicherheitsverteidigungspolitik gemacht, im Grunde genommen also ein Feld, was mit der Gesundheitspolitik sehr ähnlich ist. Es gibt große Kämpfe, aber es ist schon ein spannendes Gebiet, gar keine Frage, ja.
Und wie bist du da reingerutscht in die Gesundheitspolitik?
Ich bin einfach angesprochen worden aufgrund meiner Erfahrungen, die ich gesammelt habe im Deutschen Bundestag und in dem parlamentarischen Raum. Ob ich mir vorstellen könnte, in dem Bereich E-Health unterwegs zu sein. Und dann habe ich kurz nachgefragt, was das eigentlich ist, E-Health, und fand das auf Anhieb spannend und schon war ich dabei, ja.
Also du bist als Lobbyist in der Szene unterwegs, quasi für die, natürlich für dein Unternehmen, aber dann insgesamt für die E-Health-Szene in Deutschland. Wie war denn da deine Krankenhauserfahrung mit dem Hintergrund?
Ja, ich sage immer ungern Lobbyist, weil das verstehen die Leute meistens nicht. Ich sage immer, das ist Politikberatung, denn gerade in dem Feld, hier ist es besonders deutlich, ist es ein unwahrscheinlich kompliziertes Gebiet. Und sagen wir mal, der Abgeordnete, der selber vielleicht neu im Gesundheitsausschuss ist, der kann immer nur sehr schwer durchschauen, was eigentlich damit auf sich hat. Insofern hilft es natürlich immer, die Leute ein bisschen schlau zu machen. Ja, in der Tat, ich habe jetzt gerade eine Operation hinter mir und manchmal habe ich den Eindruck, tut es ganz gut, wenn man aus dieser Position, in der man jeden Tag drin ist, in dem man über diese Dinge spricht, einfach mal rauskommt und die Patientensicht mal wieder sieht. Ist niemandem zu wünschen, dass er das machen muss, aber die Erfahrung war wirklich Gold wert. Ich kann nur berichten, ich habe jeden Tag zum Himmel gebetet, Gott wirf E-Health vom Himmel. Das begann im Grunde genommen mit der Aufnahme, also eine Aufnahme im Krankenhaus 14 Tage vor der Operation. Da denkt man, das dauert eine Stunde, vielleicht auch anderthalb. Bei mir dauerte das 4 Stunden. Ja, man muss also im Krankenhaus durch 4 verschiedene Flure laufen, vom aufnehmenden Arzt über das Labor, Anästhesisten, über die Station und all diese ganzen Geschichten. Das dauerte also 4 Stunden, nicht weil die Gespräche so lange dauerten, sondern weil man nach jedem Gespräch warten musste, bis die Dokumentation, die man da gleichzeitig erzeugt, dann auf dem anderen Flur wieder angekommen ist und die Leute weitermachen konnten. Also damit fing das eigentlich schon an und dann waren eben noch 14 Tage Zeit bis zur Aufnahme und die Operation sollte morgens um 8 losgehen. Um 7 war ich einbestellt und kam dann auch, wie das so deutsche Pünktlichkeit ist, 15 Minuten vorher dort an. Und auf der Station war man also baff erstaunt, was ich um diese Uhrzeit schon da wolle. Die Besuchszeiten wären ja erst nachmittags. Und dann auf meinen Hinweis hin, ich würde um 8 Uhr operiert, sagte dann der Stationspfleger, der da Dienst hatte, davon wüsste er nichts. Und er hätte im Grunde genommen auch gar kein Zimmer frei. Also das sind Erfahrungen, die man da wieder macht, wo man denkt, Mensch, eigentlich Routineverfahren, die per per Datei oder per Digitalanwendung ja eigentlich sofort überall parat sein müssten. Aber das sind diese Informationen eben nicht. Und ich muss sagen, das sage ich auch eigentlich immer, ich bin medizinisch dann bestens versorgt worden, wunderbar operiert worden, ganz toll, das Ergebnis ist prima, perfekt. Aber wenn Sie dann liegen auf der Station da, nach dem vierten Tag Ibuprofen, 1800 Milligramm pro Tag, meldete sich dann die Niere bei mir und der Arzt sagte bei der Visite, also wir lassen mal das Ibuprofen weg und machen mal was anderes. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das so ist. Und am nächsten Morgen lag mein Pillendöschen wieder mit 3 Ibuprofen auf dem Nachttisch. Nun habe ich das gemerkt, ja, weil ich einigermaßen ungefähr weiß, was da so auf mich zukommt. Und habe die Krankenschwester gefragt, wie es denn sein könne. Und dann sagt sie, ja, wieso? Steht doch im Medikationsplan drin. Dann habe ich gesagt, ja, der Arzt hat aber gestern gesagt, wir wollen das absetzen. Und dann ging sie also und kam nach einer Viertelstunde wieder und sagte, sie haben recht. Es tät ja auch unheimlich leid, aber die Dokumente von der Visite vom Vortag waren eben noch nicht übertragen in den Medikationsplan. Also das sind Dinge, die dürfen einfach nicht vorkommen und die brauchen auch nicht vorzukommen. Und wenn wir an der Stelle digitale Anwendungen haben, wo unmittelbar bei der Visite schon im Tablett eingetragen wird, Änderung der Medikation, dann ist das sofort parat und das passiert nicht mehr. Nun kriege ich das mit. Ich stelle mir so ein 75-, 80-jähriges Mütterchen vor, was da im Bett liegt. Die schluckt natürlich alles, was er auf dem Nachttisch hat. Und das ist einfach unheimlich gefährlich.
Also ich bin ja als Mediziner im Krankenhaus primär tätig und ich mache da ja so ziemlich genau die gleichen Erfahrungen. Also dass Aufnahmebögen teilweise komplett noch auf Papier geführt werden, wo Informationen gar nicht übertragen werden, sondern irgendwann in einem großen Papierwust ankommen und man sich einmal durchkämpfen muss, um zu sehen, ob der Kollege alles gesehen hat oder was anderes gesehen hat als man selbst. Ja, das ist so das eine. Also die Aufnahme, die 4 oder 5 Stunden dauert, kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist eher aus meiner Sicht genauso läuft es ab. Genauso wie mit der Digitalisierung. Also dass die Standardvisite irgendwie digital stattfindet, habe ich selten erlebt. Das gibt es ab und an, dass es so einen also einen Visitenwagen gibt, auf dem dann tatsächlich ein Computer ist, mit dem man dann von Zimmer zu Zimmer geht, aber eher selten. Jetzt ist es ja so, das ist ja, ich sag mal, die Technologie gibt es ja nicht seit gestern. Das könnten wir haben ja das Jahr 2017, wir reden ja schon seit einer Ewigkeit von den Chancen von IRF und Telemedizin, der Digitalisierung im Krankenhaus. Vielleicht magst du, Oliver, einfach mal kurz einschätzen, wo stehen wir denn? Haben wir das schon erreicht, was wir uns erhofft haben, oder sind wir davon eventuell noch entfernt?
Ja, also wenn wir von Hoffnung sprechen, dann sind wir natürlich meilenweit entfernt. Wir müssen aber eins sehen, neue Technologien dort einzuführen, wo die Dinge eigentlich ja ganz gut laufen, ist immer besonders schwierig. Insofern bedarf es natürlich viel Überzeugungsarbeit bei all denen, die da beteiligt sind. Insbesondere auch dann, wenn es dazu führt, dass sich Arbeitsabläufe, die man seit 15, 20, 30 oder 40 Jahren macht, dass die sich schlichtweg ändern und man sich auf was Neues einstellen muss. Aber so ist das nun mal im Leben und das ist ja nicht nur in der Gesundheit so, das finden wir in der Industrie so, das finden wir, ich komme jetzt gerade von der Autowerkstatt, dem Kfz-Mechaniker, der schraubt auch nirgendwo mehr rum im Wesentlichen, sondern arbeitet am Computer. Also das findet in allen Bereichen statt und wir können auch nicht dafür oder dagegen sein, es passiert einfach schlichtweg. Insofern glaube ich, haben wir in den letzten 2 Jahren doch einen erheblichen Schritt nach vorne gemacht, zumindest im Bewusstsein der Menschen, auch der Ärztinnen und Ärzte, der Pflegerinnen und Pfleger, der Krankenschwester, der Apotheker und nun auch zunehmend natürlich auch bei den Versicherten. Das Bewusstsein für ELS ist da und die Nachfrage ist ganz deutlich da. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, der da passiert ist. In der Umsetzung selber, würde ich sagen, sind wir in der nach oben und offenen IELTS-Skala vielleicht bei 1 oder 2. Viel weiter sind wir leider noch nicht.
Aber was ist denn dann die größte Hürde für die Umsetzung der E-Health-Technologie in Deutschland? Also wenn du sagst, der Bedarf ist da und der Bedarf ist gegebenenfalls auch schon sehr groß, was sind denn dann die Hürden, die du bei der Umsetzung siehst?
Ja, was die Hürden angeht, da muss man natürlich mal darauf aufpassen, aus welcher Perspektive heraus man das sagt. Aber insgesamt ist es natürlich schon so, dass wir, sagen wir mal, den großen Infrastrukturprojekten, wie jetzt der Telematik-Infrastruktur, wie der elektronischen Gesundheitskarte, wie dem Heilberufeausweis, dass wir da in der Gematik in Deutschland Gesellschafter haben, die absolut konträre Vorstellung davon haben, was wir brauchen und was wir nicht brauchen, und die dann auch noch in diesen Gremien paritätisch besetzt sind. Also das ist so, wie wenn Sie die Taxi-Innung von Hamburg und München damit beauftragen würden, eine Plattform für Uber zu installieren. Da werden die sich eben auch mit Händen und Füßen gegen wehren. Und das ist sicherlich ein Hindernis. Jetzt in der Aufbauphase kann man noch sagen, okay, im Interessenausgleich ist das vielleicht notwendig gewesen. Aber dann, wenn es jetzt nach dem bundesweiten Rollout der Infrastruktur losgeht, dann muss man einfach die Gematik aus dieser Umklammerung befreien und muss die zu einer unabhängigen Agentur machen, möglicherweise unter Aufsicht des Bundesministeriums für Gesundheit, ähnlich der Bundesnetzagentur, könnte ich mir vorstellen, sodass da einfach sachbezogener, freier und entideologisierter entschieden werden kann. Ich glaube, das wäre eine ganz wichtige Geschichte.
Also du meinst dann schon, dass ein stärkeres staatliches Eingreifen notwendig wird, also im Sinne von einer Übernahme der Entscheidungsverantwortung?
Naja, wir müssen ja sehen, wenn zwei genau das Konträre voneinander wollen und dann sich gemeinsam einigen müssen, dann dauert es erstens unheimlich lange und zweitens kommt in der Regel immer nur ein Kompromiss heraus, der auf dem geringsten möglichen Nenner irgendwo liegt. Das kann es ja nicht sein. Wir müssen sehen, dass wir, wenn wir wirklich daran interessiert sind, Innovationen ins Gesundheitswesen zu bringen, dass wir die auch in der Zeit bringen, in der sie noch Innovationen sind. Eine App, um das Beispiel gleich mal zu nennen, die wird vielleicht alle 6, alle 9 Monate mit einem neuen Release versehen. Da werden dann Bugs auskuriert oder es werden neue Funktionen hinzugefügt. Das sind Zeiträume, in denen unsere bisherigen Institutionen, die zuständig sind für die Zulassung solcher Geschichten, noch nicht mal 2 Gremiensitzungen abgehalten haben. Insofern, wir brauchen einfach da neue Verfahren und wir brauchen schnellere Verfahren, sonst werden wir niemals innovativ sein.
Du nennst gerade Apps, also ist das Problem ja in diesem großen E-Health-Feld ist ja auch, dass unglaublich, ich sag's mal offen, unglaublich viel Schrott ja auch produziert wird. Also es gibt ja keine Qualitätskriterien, nach denen das irgendwie ausgesiebt werden könnte, sondern erstmal darf hier jeder weltweit irgendwas auf den Markt werfen. Zurück zu den relevanten Themen, oder siehst du sozusagen relevante Innovationen, relevante E-Health-Innovationen, quantitativ vielleicht, die einfach jetzt am drängendsten umgesetzt werden müssten für den Markt?
Ja, gar keine Frage. Das ist allerdings muss ich dazu gleich sagen, innovative Innovationen sind das schon gar nicht mehr, weil sie sind schon längst in anderen Ländern gang und gäbe. Aber das wichtigste Thema zurzeit ist die elektronische Patientenakte. Wir wollen den Patienten in den Mittelpunkt des Handels stellen. Wir wollen ihm auch mehr Verantwortung geben. Wir wollen ihm auch mehr Möglichkeiten geben, mitzuwirken an seiner Gesundheit, an seiner Genesung. Und das können wir nur, wenn er tatsächlich auch, wie man auf Englisch so schön sagt, empowered wird. Und das Instrument der Wahl ist die elektronische Patientenakte. Die steht schon seit vielen, vielen Jahren im Gesetz. Sie ist aber nie umgesetzt worden. Jetzt haben wir ein klares Bewusstsein dafür. Was wir jetzt ganz schnell brauchen, sind die entsprechenden Rahmenbedingungen. Die sollen ja geschaffen werden, im Übrigen wieder von der Gematik bis zum 01.01.2019. Aber dann brauchen wir natürlich auch eine gesetzliche Vorgabe dafür, dass Ärzte tatsächlich diese Akten auch befüllen müssen, denn sonst sind sie nicht viel wert. Das ist, glaube ich, das Thema, was am drängendsten ist, weil es auch im Grunde genommen den Kern von E-Health ausmacht. Darum herum werden sich viele Anwendungen ergeben und viele Möglichkeiten ergeben, auch solche, von denen wir heute noch gar nicht wissen, was sie denn sind. Denn in 5 Jahren sieht die technologische Welt wieder völlig anders aus als heute. Das kann jeder nachvollziehen, der ein iPhone in der Hand hat oder ein anderes Smartphone. Das gab es vor 10 Jahren noch nicht. Und heute bestimmt es so krass unser Leben in allen Lebensbereichen. Also da sind die Welten vollkommen offen. Das Kernelement aber ist die elektronische Patientenakte und die brauchen wir eigentlich heute besser statt morgen.
Jetzt hast du ja gerade super erzählt, was aus deiner Sicht denn das Wichtigste ist, was dringend umgesetzt werden muss. Vielleicht mal umgekehrt gefragt, was wird denn, welche Technologie vielleicht auch, die irgendwie in Deutschland schon etabliert ist oder noch nicht etabliert ist, wird denn hoch gehypt? Also wo gibt es zwar irgendwie viel Diskussion drüber und viel Interesse dran, aber aus deiner Sicht ist das eher eine nicht sinnvolle Technologie, die besser nicht umgesetzt werden würde?
Ich glaube, bei dem Thema Technologie sollten wir nie von sinnvoll und sinnlos sprechen, denn Technologie und Anwendung sind auch immer sehr individuell. Das, was für mich am drängendsten und am wichtigsten ist, ist vielleicht für den anderen gar nicht so wichtig und der hat ganz andere Interessenlagen aus seiner individuellen Lebenssituation heraus, sodass es für jeden irgendwo ein Angebot geben kann, was ihm in seiner Situation hilft, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Und insofern sollte man immer sehr vorsichtig sein mit der Bewertung solcher Geschichten. So wie der Philipps gerade auch gesagt hat, es gibt natürlich auch in diesen ganzen App-Welten unheimlich viel Schrott, aber jetzt nehmen wir mal die Zahl, die so rumschwirrt, 400.000 Apps. Wenn wir uns darauf verständigen würden, dass 90% Schrott wären, dann blieben immerhin noch 40.000 über. Und wenn von den 40.000 90% auch nur einigermaßen gut sind und der Rest sehr gut, dann blieben immer noch 4.000 über. Und wenn von diesen 4.000 wieder 90% nice to have wären, aber nicht unbedingt notwendig, dann wären immer noch 400 über. Wie viel haben wir heute in der Regelversorgung in Deutschland? Keine einzige. Und daran wird für mich deutlich, dass wir nicht in der Lage sind, diese innovativen Dinge tatsächlich ins System zu bringen. Was eben auch daran liegt, dass der eine oder andere Stakeholder bei uns im Gesundheitswesen sagt, das ist eben nicht so ganz drängend wichtig, obwohl die Menschen es wahnsinnig gerne nutzen würden. Also da würde ich diese Entscheidung, was ist ein Hype oder was ist tatsächlich, hat einen hohen Nutzwert, würde ich auch zu einem großen Teil dem Patienten oder dem Versicherten überlassen, denn er lebt ja mit diesen Dingen und er nutzt sie auch und er will sie auch nutzen.
Hm. Welche Technologien sind denn in deinen Augen heute am relevantesten, also bereits schon im Gesundheitswesen vorhanden? Also welche sind von denen, die es gibt aus dem E-Health-Bereich am relevantesten für die Patienten im deutschen Gesundheitswesen?
Also ich glaube, was es gibt heute schon, auch wenn es nicht nach dem Gesetz verpflichtend ist, ist das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit. Ich glaube, das ist ein Instrument, was heute schon jeder nutzen kann. Wir haben so ein Produkt bei der CompuGroup Medical, es gibt aber andere Produkte auch, die einfach den Leuten helfen, dann, wenn sie mehr als eine oder zwei Medikamente nehmen, zu prüfen, vertragen die sich miteinander, wie sind die Wechselwirkungen, wo muss ich aufpassen. Das sind Dinge, die kann man auch nicht immer dem Arzt überlassen, denn es gibt eben auch eine ganze Reihe von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten, die da genommen werden kann. Und ich glaube, das ist ein Instrument, was im Grunde genommen heute schon jeder haben sollte, der einigermaßen verantwortungsvoll mit sich umgeht. Dass wir mehr Tote in Deutschland haben durch Arzneimittelwechselwirkung als durch Verkehr, ist wenig bekannt, aber umso bitterer, weil es einfach vollkommen überflüssig ist. Ja, das sind Dinge, die kann man vermeiden und die Technologie ist da, also sollten wir sie auch verwenden und jeder sollte sich darum kümmern, dass das auch tut.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Pascal, also ich habe ja das Gefühl, diese ganze Diskussion schreit schon irgendwie nach, woran hapert es denn? Trotzdem würde ich gerne noch eine andere Frage vorwegziehen. Ein anderes Thema der Gesundheitspolitik, die uns ja seit Jahren beschäftigt, also neben Fachkräftemangel, aber auch damit verbunden, ist ja auch diese ganze Problematik Sektorengrenzen. Das wird ja auch immer wieder also Telemedizin, E-Health wird ja da sozusagen als Hoffnungsträger mit reingebracht in diese Debatte. Man müsste ja eigentlich meinen, zumindest Kommunen, ländlicher Raum müssten Schlange stehen, zu unterstützen, dass es da einen Wandel in der Versorgungsstruktur gibt. Ich komme noch nicht, warum es noch nicht so ist, aber siehst du denn da auch tatsächlich Chancen oder ist das auch nur ein Hype? Also ist es die reale Versorgungslandschaft, wird sich auch mit Telemedizin in dem Bereich nicht ändern?
Ich glaube, die Versorgungslandschaft ändert sich laufend. Und ganz sicher wird ihr einen Beitrag dazu leisten, die Sektorengrenzen möglicherweise nicht nur zu überwinden, sondern sie völlig aufzulösen. Wenn der Patient tatsächlich im Mittelpunkt des Handelns steht und auch mit zum Akteur wird, das wird die Zukunft ganz sicherlich zeigen, dann wird er auch viel mehr Dirigent seiner eigenen Gesundheitsversorgung. Die Ansätze sehen wir heute schon mit Dr. Google und allem anderen. Da ist der Patient in einer völlig anderen Situation, wenn er zum Arzt kommt. Für den Arzt nicht immer komfortabel, ja, wenn er gesagt bekommt, was man eigentlich schon möglicherweise alles hat und wie man es behandeln sollte. Aber er ist zum Akteur geworden und er wird das immer mehr werden. Er wird sich auch mit all den Prozessen, die wir installiert haben zum Thema Qualitätsbeurteilung und so weiter, er wird sich seine behandelnden Ärzte weitestgehend aussuchen. Und er wird mitdirigieren und mitbestimmen. Und insofern, glaube ich, wird das ein ganz wesentlicher Beitrag dazu sein, die Sektorengrenzen möglicherweise sogar ganz abzuschaffen. andere Geschichten sind immer Notfälle und Unfälle und solche Geschichten, aber da funktioniert unser Gesundheitswesen, glaube ich, auch ganz gut. Aber da, wo es planbar ist, und das ist ja doch die Masse der Dinge, da werden sich die Landschaften vollkommen ändern, da bin ich ganz sicher von überzeugt.
Wie bewirkt es, also es gibt ja jetzt Telekonsile sozusagen, werden ja möglich gemacht, was hältst du von diesem ersten Schritt?
Ja, absolut notwendig. Ich meine, wir sitzen jetzt hier mitten in Berlin. Ja, wenn ich aus der Straße rausstolper, dann stolper ich automatisch in 24 Arztpraxen. Aber das sieht nur mal in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg ganz anders aus. Und wenn ich in Schwarzwald gehe, möglicherweise auch. Das kann nicht alles ersetzen, natürlich nicht. Das weiß auch jeder. Aber es kann die Dinge unterstützen und es kann Dinge abmildern. Und wenn man heute auch mit älteren Patienten spricht, ja, die wöchentlich zur Diabetes-Kontrolluntersuchung gehen müssen, wenn die nicht mehr aus dem Haus laufen müssen und dann mit dem Taxi oder mit dem Bus irgendwo hinfahren, 30 Kilometer oder 25, dann sind die heilfroh. Insofern sind das Dinge, die sind absolut sinnvoll und notwendig, und wir wären dumm, wenn wir sie nicht schnellstens umsetzen würden.
Du hast ja jetzt gerade so ein bisschen genannt, dass sich viel umsetzen wird. Jetzt sehen wir davon ja nicht so viel, da kommen wir vielleicht gleich in der Diskussion nochmal drauf. Auch wenn wir die Frage natürlich ganz am Anfang hatten, warum sich das denn alles nicht umsetzen lässt. Vorher würde mich aber tatsächlich noch interessieren, glaubst du denn, es gibt auch Bereiche der Telemedizin, die in der politischen Debatte, ich sag mal, eher am Rand betrachtet werden, also unterbelichtet abgebildet werden, die vielleicht in der Versorgung schon irgendwie eine wichtige Rolle spielen, aber in der Debatte nicht so richtig präsent sind?
Ja, was mir dazu ganz spontan einfällt, ist das Thema Software-Assisted Medicine. Also ich habe mir mal die Mühe gemacht, das ein bisschen rauszusuchen. Ich glaube, das medizinische Wissen insgesamt verdoppelt sich etwa alle 4 Jahre. Das bedeutet, wenn ein Medizinstudent, bis er fertiger Arzt ist, sagen wir mal 8000 Buchseiten gelesen haben muss, da muss er im Prinzip bis zum Ende seiner Laufbahn irgendwas um die 88 Millionen Buchseiten gelesen haben. Das kann er natürlich nicht leisten. Und trotzdem wollen wir natürlich, dass das Wissen und die Erkenntnisse der modernen Medizin auch tatsächlich bei jedem einzelnen Patienten in der Praxis ankommen. Ich glaube, hier kann Software einen ganz wesentlichen Beitrag leisten, dem Arzt Informationen dann zur Verfügung zu stellen, wenn er sie tatsächlich braucht, wenn der Patient vor ihm sitzt und ihn dann auch Dinge nicht vorenthalten braucht, aus dem einfachen Grund, dass er sie selber nicht weiß. Insofern glaube ich, ist das Thema Software-Assisted Medicine ist bis heute noch nicht so wirklich im Zentrum der Betrachtung, ist aber ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich will dazu auch noch ein Beispiel nennen, ist das Thema seltene Erkrankungen. Hier kann man ja, wenn man will, rauf und runter lesen von Geschichten, wo Patienten dann bei 5, 6, 7, 8, 10 Ärzten waren und eine riesen Odyssee hinter sich haben, bis irgendjemand durch Zufall dann mal drauf gekommen ist, was er eigentlich hat. Auch das ist ein Thema, was man mit Software-Assisted Medicine natürlich deutlich verbessern kann, indem man über Algorithmen dem Arzt vorschlägt, wenn er die und die Diagnose gestellt hat, guck doch mal, ob nicht dies oder jenes auch vorliegt, dann könnte es sich nämlich um folgende Krankheit handeln. Ich glaube, da sind unwahrscheinlich hohe Potenziale, die man auch heute schon heben kann, die aber noch nicht wirklich in der politischen Diskussion so angekommen sind, wie ich mir das wünschen würde.
Ich hatte ja eigentlich gedacht, sozusagen die Versorgung würde so aussehen. Also, dass der Arzt natürlich machen kann, was er will, das lasse ich ihm ja auch. Ich hatte gedacht, er gibt quasi seinen ICD-10-Code ein und dann steht auf dem Bildschirm quasi der letzte aktuelle Versorgungsstand, wie er wissenschaftlich erwiesen quasi die besten Ergebnisse bringt. Das gibt's noch gar nicht.
Also das gibt es. Wir haben ein Programm, wir nennen das halt SAM, Software Assisted Medicine, zum Thema Diabetes. Das läuft sehr erfolgreich im Saarland unter anderem und in Nordrhein-Westfalen, soweit ich weiß, wo hervorragende Ergebnisse erzielt werden. Die Patienten fühlen sich wohler, sie werden kostengünstiger behandelt, sie werden punktgenau behandelt. Also das ist ein Thema, was absolut gut läuft und was auch verfügbar ist. Aber das könnte man natürlich für alle möglichen Krankheitsbilder machen, und das könnte man auch insbesondere für das Thema seltene Erkrankung machen. Geben tut es das alles, aber es ist natürlich heute kein Arzt verpflichtet, solch ein System zu nutzen. Deswegen müssen wir das wie so oft beim Thema E-Health über, jetzt hätte ich fast gesagt, 140er-Verträge, dann kann da wieder keiner was mit anfangen, also über Selektivverträge mit den Krankenkassen regeln. Besser wäre sowas natürlich tatsächlich in der Regelversorgung zu haben.
der Klassiker in der, ich sag jetzt mal so, in der Hausarztpraxis, ich meine das gar nicht böse, ich strebe ja sozusagen das Hausarztdasein irgendwann mal an, sondern das ist ja eher so, der Patient kommt rein, man macht die Anamnese, erhebt einen klinischen Untersuchungsbefund, sofern das denn von Relevanz ist, und dann schlägt man dem Patienten vor, was man macht, und wenn man gut ist, dann dokumentiert man parallel, die meisten dokumentieren nachher, muss man sagen, weil die nicht flink genug sind, das parallel zu machen. Und die ganze Verschlüsselung macht man am Ende. Ja, also die Diagnose hat man vielleicht schon, aber da ist der Patient meistens dann wieder raus. Ja. Und die, ich sag mal, glücklicherweise braucht man ja vielleicht für 90% aller Patientenkontakte am Tag auch gar nicht die aktuellen Leitlinien, weil man die hoffentlich drin hat. Ja. Und dann für so ein paar Sachen muss man eben nachlesen, und dafür wäre es sicherlich ganz sinnvoll, wenn man so Software-Assisted Medicine hat. Ich hatte neulich eine ganz spannende Diskussion, wo sich eine ganze Menge von Ärzten händeringend dagegen gewehrt haben, gegen Software-Assisted Medicine. Und zwar, weil die das so ein bisschen betrachtet haben wie den Superrechner IBM Watson in der Arztpraxis, also dass der sozusagen vorschlägt, so hey, wenn der Patient mit folgenden Befunden kommt, das und das, dann sind die wahrscheinlichsten drei Diagnosen ABC. Ja, und das wäre auch eine Art der Software-Assisted Medicine, wo natürlich Mediziner heutzutage auch, die sind ja als Diagnosespezialisten ausgebildet. Das Einzige, was sie können, ist eine vernünftige Diagnose und eine Therapie, also vernünftige Diagnose stellen und eine Therapie dazu raussuchen. Ja, das ist das, worauf Ärzte trainiert werden. Wenn du jetzt von Software-Assisted Medicine sprichst, das würde ja einen guten Teil davon, oder könnte zumindest potenziellen Teil davon übernehmen oder zumindest unterstützen. Glaubst du dann, dass sich auch die Ausbildung der Mediziner eventuell ändern muss, dass sie eben andere Kompetenzen erlangen, zum Beispiel größere Kompetenzen in der Gesundheitskommunikation?
Ja, ich glaube, erstens würde sowas Freiräume schaffen, sodass man sich auch um diese Themen kümmern kann, die ja im Übrigen auch für die Ärzte durchaus auch aus wirtschaftlichem Interesse sinnvoll wären, eine gute Kommunikation auch mit ihren Patienten zu haben, sodass sie sich auch über die reine Anamnese, Diagnose und Therapie gut versorgt fühlen für die Zeiten, in denen sie eigentlich gesund sind. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Wir haben heute ein Gesundheitssystem, das sich im Prinzip um Krankheiten kümmert. Besser wäre es natürlich, wir kämen mittelfristig dahin, ein Gesundheitssystem zu haben, was sich um Gesundheit kümmert. Und da würde sowas natürlich dazugehören. Ich will aber auch nochmal sagen, natürlich kann man den Eindruck haben, dass man den Ärzten hier so ein bisschen an auch ihrer persönlichen Ehre kratzt, wenn man sagt, wir stellen dir da nochmal ein System zur Verfügung, was dir dabei hilft. Ich glaube aber, dass das überwindbar ist, denn Ärzte werden ausgebildet und sind in Deutschland hervorragend ausgebildet, gar keine Frage, aber immer mit einem ganz bestimmten Zeitpunkt sind sie dann fertig. Und wie viel Zeit haben denn Hausärzte heutzutage tatsächlich für ihre Weiterbildung? Dann kann man natürlich sich schon die Frage stellen, können wir dem Arzt nicht dabei helfen, dass er Wissen, was zusätzlich, sagen wir mal, auf den Gesundheitsmarkt kommt, auch bei ihm in der Praxis ankommen zu lassen, ohne dass er sich nochmal 5, 6, 7 Tage irgendwo im Jahr immer auf die Schulbank setzen muss. Ohne dass er nach Feierabend dann irgendwelche medizinischen Fachzeitschriften durchwälzen muss, oder Berichte seiner kassenärztlichen Vereinigung durchlesen muss, um wieder auf dem neuesten Stand zu sein. Ich glaube, dieses Bewusstsein kann man schaffen, und letztendlich wächst jetzt auch eine Generation von Medizinern heran, glaube ich, die solche Systeme ganz selbstverständlich nutzen, dass ein heute 60, 65-jähriger Arzt, der 40 Jahre schon praktiziert, damit ein Problem hat, ist da gar keine Frage.
Gehen wir davon vielleicht nochmal so ein klein bisschen weg und stellen mal noch eine andere Frage. Reicht das denn, was wir in Deutschland bisher an Regularien haben, also an aktuellen politischen Regularien, aus, um, wenn wir jetzt die Technik hätten, eine hochqualitative Telemedizin für die Bevölkerung sicherzustellen? Oder fehlt da noch etwas?
Also, wäre natürlich schon fast lustig, wenn ich jetzt sagen würde, wir hätten in Deutschland nicht genug Regularien im Gesundheitssystem. Also wenn wir eins genug haben, dann sicherlich Regularien. Aber ich glaube, wir müssen uns darüber klar sein, welche Art von Regularien wir denn wollen. Es kann nicht darum gehen, dass der Gesetzgeber oder auch die Körperschaften der Selbstverwaltung in jedem einzelnen Fall vorschreiben, wie welches Produkt auszusehen hat und wie es funktionieren muss. Das kann es nicht sein, sondern was wir brauchen, sind Rahmenbedingungen. Wir brauchen zum Beispiel klare Rahmenbedingungen dafür, wie wir denn eigentlich tatsächlich mit den Gesundheitsdaten umgehen. wie müssen die gesichert sein, wie müssen die verschlüsselt sein, was darf damit passieren, dürfen die über einen großen Teich gehen oder müssen die in Deutschland bleiben. Das sind klare Rahmenbedingungen und wie dann innovative Unternehmen, zu denen ich mein eigenes ja auch gehöre, damit umgehen, das sollte man doch den Unternehmen überlassen. Gerade im Bereich Datenschutz wird das immer sehr schnell deutlich. Sie können heute nicht ja ein System einführen mit Sicherungsmaßnahmen für Ihre Daten und dann sagen, ja, meine Daten sind sicher für alle Zeiten, sondern das ist ein ständiger Entwicklungsprozess und spätestens alle 6 bis 9 Monate müssen Sie Ihre Verschlüsselungstechnologie wieder ändern oder wieder updaten, weil eben die andere Seite auch nicht schläft. Also da brauchen wir nicht Regularien, sondern wir brauchen klare Rahmenbedingungen. Ich glaube, dann haben wir auch größere Chancen, innovativer zu sein und tatsächlich die Innovation auch in den Markt zu bringen, da, wo er hingehört.
Aber wäre denn da, also wäre denn da jemand bereit, nehmen wir an, wir würden das auf die Reihe kriegen, wäre denn da zum Beispiel die überprüfende Stelle bereit, das zu überprüfen, ob unsere Datenschutzvorkehrungen dem aktuellen Stand entsprechen oder sind die auch völlig entfernt davon, zu wissen, wie so etwas funktioniert und wie sieht das überhaupt aus? Also sind die Kommunikationswege, die wir im Gesundheitswesen nutzen, wären die bereit, digital zu werden? Wär's, hätten wir denn, wenn wir alles digital hätten, hätten wir überhaupt die Leitungsbahnen, um das Ganze zu transportieren? Also können wir eine vernünftige Telediagnostik und Teletherapie überhaupt leisten oder müssten, oder ist dazu der viel gelobte Infrastrukturausbau in Deutschland einfach auch noch nicht weit genug? Das sind so Fragen, die vielleicht eher indirekt Telemedizin behandeln, aber ja eine Grundvoraussetzung sind für erfolgreiche qualitative Versorgung.
Ja, und ich ergänze auch, Lösungen für die Hausarztpraxis müssen ja auch mit dem von verschiedenen Klinikbetreibern zusammen funktionieren, vielleicht mit den Krankenkassen etc.
Gut, jetzt haben wir 3 Themen. Also das erste Thema ist, ob wir tatsächlich staatliche Stellen haben, die beurteilen können, ob irgendetwas sicher ist oder nicht. Wir haben das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das BSI ist ja auch beim Aufbau der Telematikinfrastruktur zutiefst involviert und lässt im Grunde genommen all die Komponenten, die dafür notwendig sind, zu. In einem Maße übrigens, dass Sicherheitsstandards der NATO bei weitem übersteigt. Also da sind wir schon auf ganz hohem Level unterwegs. Das funktioniert mittlerweile auch, was das Thema Telematikinfrastruktur angeht, ganz gut. Also da mache ich mir keine Sorgen. Wenn wir Anwendungen, die wir später tatsächlich den Patienten oder den Versorgern auch zugutekommen lassen wollen, auf die Telematikinfrastruktur bringen wollen, dann müssen sie dort kompatibel sein und kompatibel eben auch im Hinblick auf Datenschutz. Glaube ich, ist nicht das Problem. Was dann die Kapazitäten angeht, glaube ich, ist es auch kein Problem. Das, was da jetzt gerade sich im bundesweiten Rollout befindet, beziehungsweise in den letzten Zügen, bevor der losgeht, ist so gestaltet, dass wir die Kapazitäten auch haben. Das ist für mich auch nicht das Problem. Die dritte Frage wäre dann eine Interoperabilitätsfrage. Wie spielen die Dinge miteinander zusammen? Und hier muss man ein paar Dinge mal richtigstellen. Also es wird in der Diskussion immer gesagt, fehlende Interoperabilität ist der Grund dafür, dass wir keine vernünftigen Anwendungen haben. Ich nenne mal 2 Beispiele. Also wenn mein Hausarzt und ein versorgender Facharzt beide das gleiche Arztinformationssystem haben, weil wir den ausstatten, den einen und den anderen, mit exakt dem gleichen System, dann sind die zu 100% interoperabel. Die können sich aber trotzdem online nichts zuschicken, weil es keine sichere Infrastruktur gibt. Also übers Internet ist verboten, da machen die sich strafbar. Also insofern ist Interoperabilität fehlende an der Stelle auch nicht der erste Grund, sondern der erste Grund ist, dass es eben die Infrastruktur nicht gibt. Das beheben wir jetzt gerade, die wird jetzt aufgebaut. Und dann stellt sich die Frage der Interoperabilität. Und da kann ich nur sagen, da sollte man durchaus dem Markt vertrauen. Da werden sich Standards, die es heute schon gibt oder die neu zu schaffen sind, durchsetzen. Denn jedes Industrieunternehmen, was in diesem Markt unterwegs ist, hat natürlich den Anspruch auf möglichst hohe Reichweite und nicht auf Abschließung oder Abschottung seiner eigenen Marktfremde. Das ist völliger Blödsinn, sondern der will ja möglichst viel Reichweite haben und mit verschiedenen Anwendungen in die verschiedensten Bereiche kommen. Im Übrigen kann ich nur sagen, da kommen wir wieder auf das Thema elektronische Patientenakte zurück. Die hat nämlich den höchsten Bedarf an Interoperabilität, denn jeder Arzt, zu dem ich gehe, egal wo und wann, muss ja da Daten lesen und schreiben können. Das heißt, jede Akte, die von einem Unternehmen tatsächlich angeboten wird, muss mit allen Leistungserbringern interoperabel sein. Und wir haben jetzt gerade vor knapp 3 Wochen hier zusammengesessen mit den größten Anbietern, gerade in dem Raum, in dem wir jetzt auch sitzen, und haben uns darauf verständigt, noch in diesem Jahr eine gemeinsame Lösung anzubieten, die sich an internationalen Standards orientiert und vielleicht neue dort schafft, die alle nutzen können, wo es ja heute noch nicht gibt. Beispiel ist hier, wenn Sie verschlüsselte Daten irgendwo hin transferieren, dann müssen Sie natürlich eine Schnittstelle haben, die auch entschlüsseln kann zum richtigen Zeitpunkt. Das gibt es einfach in dieser Form noch nicht, weil die Sicherheitsstandards in Deutschland an der Stelle unbeschreiblich hoch sind im Gegensatz zu dem, was wir anderswo haben. Aber da ist die Industrie auf gutem Wege und da sollte man ja auch vertrauen, dass sie das schnell und richtig anbieten kann.
Als Laie fragt man sich natürlich, also hat es ja angesprochen, ne? Smartphone-Innovation, dann war das Ding auf dem Markt, die Kunden haben entschieden, haben das Ding gekauft und dann war die Revolution in Anführungsstrichen da. Warum funktioniert das eigentlich in der Gesundheitsversorgung nicht? Du hattest ja so ein paar Worte schon fallen lassen, aber kannst du vielleicht noch konkret machen?
Ja, da dürfen wir uns keine Illusion machen. Das funktioniert im Gesundheitswesen heute auch schon. Die Menschen, Verbraucher, Versicherte und auch teilweise Patienten nutzen heute schon Apps, die tatsächlich am Markt sind. Das sind aber keine Apps, die im deutschen Gesundheitswesen am Markt sind, sondern das sind die Microsoft und Googles und Apples dieser Welt, die einfach Lösungen anbieten, die scheinbar den Patienten in irgendeiner Form gefallen oder Nutzen versprechen. Dass sie das tatsächlich nicht tun, weil die Daten, die dort gesammelt werden, ja nicht im deutschen Gesundheitswesen genutzt werden und gebraucht werden, sondern irgendwo im Silicon Valley in irgendwelchen Datenservern verschwinden, das ist den Leuten ja nicht bewusst. Aber man sieht daran, die wollen das und die nutzen das, was am Markt vorhanden ist. Und deswegen müssen wir auch so aufpassen. Wenn wir das nicht schaffen, den Versicherten in Deutschland was Vernünftiges anzubieten, was ihnen tatsächlich auch nachhaltig hilft in ihrer Gesundheitsversorgung, dann suchen sie sich was anderes. Die Folge ist zweierlei. Erstens, sind die Daten für uns im Gesundheitswesen in der aktuellen Versorgung nicht mehr nutzbar? Und zweitens, was noch viel gravierender ist, sie stehen auch den deutschen Forschungsunternehmen nicht mehr für ihre Forschung zur Verfügung, sondern damit forschen dann amerikanische Unternehmen. Also eine Entwicklung, die wir langfristig natürlich nicht gutheißen wollen und können. Insofern, also die Mechanismen sind auch im Gesundheitswesen die gleichen, wenn ich an den Versicherten und an den Patienten denke. Was, sagen wir mal, die berufsmäßigen Gesundheitsakteure angeht, ist das ein bisschen eine andere Geschichte. Da sagt man sich zum Teil heute noch, naja, was soll ich denn ändern? Läuft doch. Mhm. Ja.
Ich möchte da vielleicht mal kurz einhaken. Es gibt ja Technologien, die durchaus gut funktionieren und auch von deutschen Ärzten gut angenommen werden. Ich sag mal, ein klassisches Beispiel, was mir jetzt einfallen würde, wäre die weit verbreitete Teleradiologie und Teleneurologie. Also zum Beispiel die Schlaganfallversorgung im Netzwerk, wo es auch kleinen Krankenhäusern, die das eben ermöglicht, eine Schlaganfallversorgung vor Ort noch anzubieten. Ob das so qualitativ sinnvoll ist oder nicht, das ist dann noch eine ganz andere Frage. Aber die eben die Radiologie wegschicken, dort einen Befund bekommen und dann die Therapie vor Ort durchführen. Da erscheint das ja offensichtlich gar kein Problem zu sein. Das leuchtet ja auch vielen ein innerhalb der Ärzteschaft. Warum klappt das in anderen Bereichen nicht?
Weil es im Moment noch nicht erlebbar ist. Ich glaube, das, was am erfolgreichsten ist, ist das immer das, was tatsächlich erlebbar wird. Und gerade diese Bereiche, Teleradiologie zum Beispiel, die werden dem für den Versicherten vielleicht gar nicht so sehr, aber noch mehr für die verschiedenen beteiligten Ärzte unmittelbar erlebbar, weil sie einfach einen Vorteil bringen. Damit muss man anfangen und dann funktioniert das. Wenn ich das Beispiel elektronische Patientenakte nehme, die gibt es heute noch nicht im System. Trotzdem gibt es eine ganz große Zahl von Skeptikern, insbesondere bei den Ärzten, die sagen, nee, ist alles Teufelszeug, brauchen wir nicht. Ja, aber sie erleben es ja gar nicht. Ich glaube, dort, wo es tatsächlich erlebbar wird, das können wir ja in anderen Ländern, in denen wir auch unterwegs sind, mit diesen Produkten sehen, dort wird das hervorragend angenommen und alle empfinden das, so wie bei uns, die Teleradiologie als absoluten Gewinn. Insofern, glaube ich, ist das Erlebbarmachen das Wichtigste und zum Erlebbarmachen gehört natürlich auch das, was tatsächlich ins System bringen praktisch.
dann muss die Überzeugung ja schon geleistet sein. Also ich, du sagst ja auch, der Kunde hat schon, soweit er überhaupt kann, Entscheidungen getroffen. Gleichzeitig, sobald der Kunde Patient wird und sei es zu einer Vorsorgeuntersuchung, wird er mit einer, hat er ja keine Auswahl mehr, eine andere Versorgungslandschaft zu wählen, sondern er muss dann in die Praxis gehen mit den Angeboten, die sie haben. Da gibt es kaum Angebote, sozusagen da auszuweichen. Ist es denn aber, Pascal hatte es ja schon gesagt, in manchen Bereichen gibt es ja schon gelebte Möglichkeiten. Ist es eine Generationsfrage, auch bei den Ärzten? Das spricht, die werden das, also auch die Frage an dich, Pascal, die werden das selber ansprechen, verlangen, dass jetzt, das kann ja nicht wahr sein, dass das Rezept ja hier noch auf Papier ist oder so. Oder brauchst du da mehr? Brauchst du da politische Akteure?
Also ich halte immer nichts davon zu sagen, die jungen Ärzte, das sind alles digitale Nerds und die älteren Ärzte, das sind alles nur Skeptiker. Also wenn ich zum Golfspielen fahre, dann steigen vor mir auf dem Parkplatz die 60- und 65-jährigen Ärzte aus ihrem Auto aus und machen erstmal ihr Smartphone an, um die aktuelle Golfrunde zu laden und die letzten drei zu analysieren. Also die sind genauso digital unterwegs wie alle anderen auch. Und wenn man sich genau anguckt, worum es in den Diskussionen geht, die wir im gesetzgeberischen Bereich führen, dann geht es ja nicht um die Sinnhaftigkeit dieser Anwendung. Es geht auch nicht um den Nutzen, sondern da geht es immer darum, wer kriegt dann für was wie viel Geld und wie wird das verteilt und wer hat welchen Aufwand. Und ein ganz gutes Beispiel ist das Thema versicherten Stammdatenabgleich. Also da haben wir 2 Jahre lang rumdiskutiert, ob jetzt die Ärzte, wenn die Patienten mit ihrer EGK in die Praxis kommen, ob die dort den versicherten Stammdatenabgleich machen müssen, als Leistung quasi für die Krankenkassen. Das war eine Riesendiskussion, ja, und dafür müssten die ja bezahlt werden, weil das wäre ja schließlich Zeit. Wir stellen jetzt fest, in unseren Tests zur Telematikinfrastruktur, dieser VSDM-Abgleich funktioniert in weniger als 3 Sekunden. Also eine Diskussion, die eine Geisterdiskussion war, die aber ganz gut zeigt, es geht nicht um die Sinnhaftigkeit und den Nutzen digitaler Anwendungen in der Diskussion, sondern immer darum, wie werden die Fründe verteilt. Und ich glaube, das ist eine gefährliche Entwicklung, wenn wir immer nur so diskutieren. Beim Medikationsplan war es eigentlich ähnlich. Ich verstehe natürlich sehr gut und es ist auch völlig berechtigt, dass die Ärzte, wenn sie eine Leistung erbringen, dafür auch anständig bezahlt werden. Aber wenn wir uns natürlich da ständig blockieren in solchen Fragen, dann wird es natürlich auch schwierig, dass wir da schneller vorwärts kommen. Leider ist es so, dass wir im letzten Jahr mit dem IAS-Gesetz eigentlich deswegen den großen Fortschritt erzielt haben, weil Sanktionen drin standen. Zum ersten Mal hat man gesagt, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann kriegt ihr Geld weggenommen. Und dann hat es funktioniert. Das ist ja eigentlich schade, dass es so ist. Aber es hat eben auch eine Entwicklung angestoßen. Also wir haben über elektronische Patientenakten viel und lange mit Krankenkassen diskutiert und wurde immer gesagt, naja, wie viel kostet das denn und müssen wir das denn bezahlen? Und wenn man sich heute in der Landschaft umguckt, jede Krankenkasse sprüht nur so von E-Health-Ideen und bringt all mögliches Zeug auf den Markt. Da sieht man einfach, dass die Entwicklung jetzt losgetreten ist und dass wir da auch in eine schnellere Entwicklung kommen in der Zukunft.
Ja, du hast ja gefragt, inwieweit denn die junge Generation sozusagen die Vorreiter im Thema Digitales sind. Das sind sie vielleicht in so einem kleinen bisschen schon auch, aber insgesamt bewegt man als Assistenzarzt auf einer Station auch nichts. Ja? Wenn das eben nicht digital ist, das System, dann bleibt das so. Ja? Weil ich habe gar keine Entscheidungsmacht. Ich kann zwar sagen, ich fände das gut, wenn das alles digital funktionieren würde hier und wenn wir irgendwie einen digitalen Visitenwagen hätten, sagt der Oberarzt, ja, finde ich auch eine gute Idee, nehme ich mit. Und dann spricht der Oberarzt das vielleicht gegenüber dem Chef auch an und der Chef, selbst wenn der Chef das auch noch gut findet, ja, dann muss es trotzdem irgendwann in der Geschäftsführerrunde beschlossen werden, weil das ist ja eine finanzielle Investition des Krankenhauses, ganz banal gesagt, ja. Gut funktioniert es da, die personelle Umsetzung, wo das eben die Leute direkt selbst betrifft, also zum Beispiel in der Arztpraxis, da kann sich der Arzt ganz genau selbst überlegen, erleichtert mir die Anschaffung von digitaler Versorgung eben meine Arbeit oder nicht. Und wenn sie das nicht tut, dann scheint es offensichtlich auch nicht sinnvoll zu sein. Und wenn sie das aber tut, dann wird er das auch machen, weil er daran eben einen Benefit sieht. Aber daran, wo es so ein großes Konglomerat an Leuten gibt, die da mitentscheiden, da bringen junge Assistenzärzte, zumindest solange sich da keine große Mehrheit formiert, die Digitalisierung, glaube ich, auch nicht voran. Das muss da schon über andere Wege gehen. Deswegen bin ich durchaus dankbar, dass es da insgesamt eine große Bewegung gibt.
Ja, ich glaube, was sich durch die jüngere Generation ändert, ist ein bisschen die Mentalität bei der Gesundheitsversorgung. Also sagen wir mal, alte gestandene Hausärztinnen und Hausärzte, das waren so typische Einzelkämpfer. Die saßen in ihrer Praxis und die haben die Dinge alleine gemacht und die wussten auch alles. Und man kennt das ja noch so, die haben auch die Dinge so aufgeschrieben, dass keiner sie lesen konnte, außer sie selber. Das ist alles nicht verwerflich, aber das war die Zeit. Und was wir heute erleben bei unseren Kunden in den Hausarztpraxen, ist, dass die jüngeren Leute doch viel mehr im Teamwork irgendwo unterwegs sind. Dass, wenn sie was nicht genau wissen, auch mal einen Kollegen anrufen oder sich austauschen oder den Kontakt insgesamt zu anderen Hausärzten pflegen. Ich glaube, das ist eine Mentalitätsfrage, die dann auch ein bisschen die Aktionen bestimmen werden. Wenn es dann digitale Möglichkeiten gibt, sich auszutauschen, werden die das auch nutzen. Insofern, glaube ich, ist das eine Entwicklung, was die jüngere Generation absolut mitbringt.
Wir können also hoffnungsfroh sein. Ich hatte mehr böse Worte erwartet.
Nein, jammern nützt ja nichts. Wir müssen jeden Tag dran arbeiten. Ich sehe das ja immer so, ich arbeite jetzt für ein Unternehmen, was im Bereich IELTS unterwegs ist, und wir haben natürlich auch materielle Interessen, ist ja gar keine Frage, wir wollen ja auch Geld verdienen damit, das ist ja auch legitim, aber man darf nie vergessen, ich mache das, was ich tue, ja auch immer als Versicherter und als potenzieller Patient. Wie ich immer so schön sage, Gesundheit ist ein prekärer Zustand, der steten Anlass zur Sorge gibt. Man ist ja immer nur für eine gewisse Zeit gesund und dann erwischt es einen wieder. Und dann will man ja auch selber bestmöglich versorgt werden. Umso schwerer fällt es, wenn man um all die Möglichkeiten weiß, die man eigentlich hätte, wenn wir im Bereich IELTS weiter voran wären, zu akzeptieren, dass es eben noch nicht da ist. Aber deswegen muss man jeden Tag dran arbeiten. Und ich glaube, die Entwicklung in den letzten 2 Jahren hat gezeigt, es geht rasant schneller. Und das wird auch in Zukunft so sein. Und deswegen nutzt Jammern nichts, sondern da muss man auch hoffnungsvoll und optimistisch in die Zukunft gucken, weil sonst müsste ich ja einen Job wechseln.
Was mir durch den Kopf geht, ist sozusagen, ja, okay, es scheint jetzt anzulaufen. Gleichzeitig sind so ein paar Elemente ja dabei, die ja tatsächlich nicht nur sozusagen allgemeine Qualitätsoptimierungen hervorbringen könnten, sondern die ganz knallhart Leben retten. Ne? Arzneimitteltherapiesicherheit hattest du ja vorhin schon angesprochen. Die Frage, kann man eigentlich mehr Druck in das System reinbringen, indem man also entweder das anspricht oder dann halt tatsächlich mit Bußgeldern etc. belegt? Also sozusagen, das sind ja alles ganz klar vermeidbare Fehler.
Ja, da kann ich dann nur sagen, leider ist das so. Wenn wir uns das IELTS-Gesetz angucken, dort ist neben dem gesamten Thema Telematikinfrastruktur und elektronische Gesundheitskarte sind ganz spezifische Anwendungen genannt. Dazu gehört das Thema Telekonsile, dazu gehört das Thema elektronischer Arztbrief und 3-4 andere Anwendungen. Die sind im Gesetz explizit genannt und die werden jetzt auch umgesetzt unter Androhung von Strafe oder Sanktionen. Dann werden wir erleben, dass aber auch genau nur diese Anwendungen umgesetzt werden und keine darüber hinaus. Da wird es dann eines weiteren Gesetzes bedürfen, es sei denn, wir werden tatsächlich einen Mindset entwickeln, der sagt, es ist im Interesse der Ärzte und es ist im Interesse der Krankenkassen und im Interesse aller, dass wir diese Anwendung tatsächlich in den Markt bringen. Ein Vehikel, was man jetzt genutzt hat, ist das Thema Innovationsfonds. Im Grunde genommen aber auch das ein Beweis dafür, dass unsere Strukturen, so wie sie sind, nicht funktionieren. Denn wenn ich einen extra Anreiz brauche außerhalb des Systems, der zeitlich befristet dafür sorgen soll, dass Innovationen ankommen, dann ist das eigentlich nur eine Umgehung der Strukturen, die nicht funktionieren. Also da brauchen wir sicherlich noch einen Mindset-Wechsel und vielleicht gelingt es uns ja auch mal, ein Gesetz zu entwerfen, was die Türen öffnet. Und was dann sagt, okay, lass uns mal in dem begrenzten Rahmen, in dem das im Gesundheitswesen ohnehin nur möglich ist, mehr Markt schaffen, damit durch diesen Markt auch mehr Alternativen und mehr innovative Ideen eine Chance haben, zur Anwendung zu kommen. Aber das ist dann schon eine mittlere Revolution, darauf soll man nicht hoffen, aber man kann ja darauf hinarbeiten.
Ja, das hast du ja gerade schon zwei, dreimal gesagt, dass es letztlich eben vor allem durch die Sanktionen im neuen eHealth-Gesetz überhaupt erst zu einer Weiterentwicklung gekommen ist. Schade, dass es so ist, aber und du auch nicht so wirklich einen weiteren Weg siehst, außer irgendwie weitere staatliche Vorgaben an dieser Stelle, wie zum Beispiel eine weitere Öffnung. Kann man denn von aus anderen Perspektiven eventuell noch was lernen? Ich meine, in der Diskussion, ich weiß, das ist häufig genannt, fällt der Blick irgendwie sehr, sehr gerne nach Estland und nach Dänemark, die in dem gleichen Bereich natürlich bei einem kleineren Land deutlich weiter sind. Oder gibt es da etwas anderes, was man lernen kann, was die Kultur, was die Umsetzung angeht?
Also schwierig. Die Gesundheitswesen zweier Länder auf dieser Welt sind selten zu vergleichen miteinander. Ich lasse aber übrigens das Argument, dass Estland so ein kleines Land ist und dass das deswegen ja einfach ist, da was umzusetzen, nicht gelten. Also wenn die Esten das schaffen mit einem kleinen Land und wir das in Deutschland mit einem großen Land nicht schaffen, dann gute Nacht Deutschland. Also das kann nicht das Argument sein, warum die weiter sind als wir. Die Willensbildung ist eine andere. Und dann darf man aber auch nicht vergessen, dass es natürlich auch immer gewisse kulturelle Traditionen gibt. Wir sind nun mal innovationsskeptisch in Deutschland. Das zeigt sich in allen Bereichen. Wir brauchen uns nur zurückerinnern, nicht mal 15 Jahre, als das Thema Online-Banking aufkam. Da haben alle in der Welt geschrien, in Deutschland jedenfalls, da ist mein Geld nicht mehr sicher. Und heute macht eigentlich kaum noch jemand sein Banking ohne Online. Die Leute brauchen immer etwas länger, um das zu erfahren, dass da was geht. Aber ich glaube, die ersten Digital Nerds, die wir hatten so in Deutschland, die werden heute irgendwann dann so 65. Das waren die mit den ersten Commodore 64 angefangen haben. Und jetzt lass uns mal noch 10, 15 Jahre ins Land geben, dann gibt es eigentlich keinen mehr, der noch nie in seinem Leben einen Computer in der Hand hatte. Und dann ändert sich das auch. Also da bin ich durchaus hoffnungsvoll. Was mich auch hoffnungsvoll stimmt, ist, dass eigentlich alle Gruppen, ob das nun Ärzte sind oder Kliniken oder Apotheker, alle drängen ja in die Richtung Digitalisierung, weil sie einfach das Potenzial erkennen. Und nicht zuletzt, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, der Patient und der Versicherte drängt dahin, denn der will einfach zu jeder Zeit in seine Daten reingucken können und will mitentscheiden und will mitreden können. Das ist ein gutes Recht und der wird, glaube ich, den größten Druck im Gesundheitswesen aufbauen, damit wir da einen Schritt weiterkommen.
Ja, dann lass uns doch gemeinsam hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Oliver, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns hier die Frage beantwortet hast. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
Gerne, viel Spaß.
Das war das Interview mit Oliver Brutek. Nochmal auch von ferne herzlichen Dank an Oliver, dass er sich da die Zeit genommen hat. Und ich finde auch so einen persönlichen Touch reingebracht hat, um die Realität der Versorgung dann nochmal aus seiner Sicht darzustellen. Jetzt mit ein bisschen Abstand, was meinst du?
Ja, also ich finde, er hat das eigentlich also insbesondere seine Patientenperspektive war natürlich ganz eindrücklich. Und ich glaube, genauso wenig digital, wie er es beschreibt, ist das Gesundheitswesen tatsächlich in fast allen Bereichen. Ich denke, das auch manchmal, vielleicht auch nicht so wie er, weil er hat natürlich eine andere Perspektive, aber so ein bisschen mehr Digitalisierung wäre schön. Ich würde jetzt nicht sagen, Herwurf E-Health vom Himmel, ja, so wie er, aber zumindest so ein bisschen, es ist unheimlich viel analog. Ne? Entweder gibt es gar keine oder seltene vollständige Digitalisierung im Krankenhaus oder in der Praxis, ständig fehlen irgendwelche Daten, ständig fehlen irgendwelche Befunde einfach, weil das Fax nicht angekommen ist, weil das ist ja irgendwie Standardkommunikationswesen im Kommunikationsmedium im Gesundheitswesen und muss man häufiger Doppeluntersuchungen machen, ne? Weil da kommt man an die Daten jetzt nicht dran und wenn dann weiß ich nicht, dass das Röntgen irgendwie auf eine CD gebrannt wird aus der Krankenhausbuchstube, dann wird das im Taxi in die nächste Klinik geschickt. Ey, da Dinge, die kannst du dir nicht ausdenken im Jahr 2017. Ja, also genauso wenig digital ist es, so traurig ist es. Da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben.
Du hattest aber auch gerade spontan auch gesagt im Vorgespräch, das gibt ja auch Sachen, die funktionieren. Ne? Also da ist er natürlich nicht so drauf eingegangen, hatten wir ihn aber auch nicht dazu gefragt.
Sozusagen. Also doch, schon so ein bisschen haben wir ihn dazu gefragt. Aber ich weiß nicht, ob er da nicht so, vielleicht ist er auch da nicht so im Thema, weiß ich nicht. Genau, also eHealth quasi in dem Sinne funktioniert, ganz klassisch. Oder das bekannteste Beispiel in Deutschland sind die Schlaganfallnetzwerke.
Das stimmt.
Muss man vielleicht kurz mal erklären. Schlaganfallnetzwerke gibt es, wurden, glaube ich, gegründet. Tempus heißt das erste Projekt in Bayern. Das ist ein Projekt, wo quasi ein Patient mit Schlaganfallverdacht in eine kleine Klinik kommt, ja, wo es üblicherweise keine Neurologie mehr gibt, eventuell auch keine Neuroradiologen, die irgendwie spezialisiert sind, solche Bilder und also die entsprechende korrekte Diagnostik zu machen und das auszuwerten und so weiter und so fort. Und was man da dann ganz gut machen kann, oder was die dann machen in diesem Modellprojekt, über einen Schlaganfall ist die Zeit unheimlich wichtig. Das heißt, Time is Brain ist da der Schlüssel. Das heißt, je schneller man es bandet, desto eher kann man noch Gehirnareale retten. Und das ist sehr gut für die Patienten. Und entweder man kart den Patienten eben in die nächste große Klinik, das kostet ein bisschen was, oder an Zeit natürlich. Ne? Und da hat man sich überlegt, man probiert das anders. Man schickt die quasi in kleine Kliniken, wo jemand eine Notaufnahme ganz klassisch Diagnostik macht und sagt, okay, hier habe ich einen Verdacht auf Schlaganfall, weil zum Beispiel irgendwie komplette rechte Seite nicht mehr bewegen kann, der Patient. Und dann schalte ich dieses Netzwerk an. Das heißt, da sitzt ein Neurologe in einem Krankenhaus, in einem großen Krankenhaus, zum Beispiel eine Uniklinik, irgendwo in der Nähe, 50, 80 Kilometer entfernt, wird quasi per Skype zugeschaltet, macht die gleiche Diagnostik nochmal mit Unterstützung des Arztes vor Ort oder der Pflegekraft vor Ort. Und sagt dann, okay, jetzt brauchen wir ein Bild vom Kopf. Dann können die das CT fahren, also quasi ein starkes Röntgenbild, eine Schichtaufnahme vom Kopf. Und dann wertet das der Neurologe oder Radiologe eben auch in der Uniklinik aus und sagt so, jo, das ist ein Schlaganfall und wir müssten das jetzt so und so behandeln. Und dann passiert die Therapie aber wieder vor Ort.
Modellprojekt, sagst du? Oder?
Das war ein Modellprojekt. Mittlerweile gibt es das in ziemlich vielen, also ich glaube, annähernd flächendeckend in Bayern, Baden-Württemberg und noch ein paar anderen. Ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es das auch. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo es das überall gibt, aber es gibt es in einigen Bundesländern.
Okay, aber das insofern widerspricht sich das nicht. Die Frage ist ja sozusagen, es gibt ja viele interessante Ansätze, aber es ist halt in der Breite, also in dem Fall ist jetzt zu argumentieren, inwiefern das die Breite schon darstellt.
Ja, aber es funktioniert.
Ja, genau.
Also, keiner redet davon oder weniger. Ja.
Obwohl er ja wahrscheinlich der Meinung ist, es gibt viele Sachen, die nicht die funktionieren, aber immer noch nicht in der Realität angekommen sind. Also wie gesagt, ich muss sagen, also es fällt mir schwer, ich bin ja doch sehr affin, was Digitalisierung betrifft, ist fällt schwer, tatsächlich nicht aufzuschreien, jedes Mal, wenn man in eine Versorgungssituation reinkommt. Ich häufiger damit meinen Kindern irgendwo beim Arzt zu sein und dann halt tatsächlich sozusagen von A nach B dann mit irgendwelchen Mappen rumlaufen zu müssen. Aber genau.
Genau, das ist ja so das, was ihr auch kritisiert. Ne? Aber ansonsten, abgesehen von so einigen tollen Sachen, geht nichts voran mit der Selbstverwaltung. Ja.
Ja, da müssen wir tatsächlich mal, wir werden, haben wir uns auch vorhin vielleicht auch nochmal, es gibt eine Studie vom IGES-Institut, da werden wir vielleicht für die nächste Episode mal ein kurzes Gespräch vorbereiten. Die hat nämlich genau gerade diese Nutzenbewertung von insbesondere Health-Apps mal untersucht. Ich denke, das wäre eine spannende Ergänzung, aber dann für die nächste Episode.
Ja.
Noch was zu sagen zu Oliver?
Ja, was ich nochmal ansprechen wollte, war mit der Selbstverwaltung, wo er auch so ein bisschen gesagt hat, wie man das lösen kann. Also seit über 10 Jahren hat er irgendwie quasi die elektronische Gesundheitskarte damals ja noch festgesteckt. Und letztlich ist da nichts Greifbares draus geworden, nichts Erlebbares, traurigerweise. Der hat ja schon so ein bisschen gesagt, so endlich ist jetzt was passiert, irgendwie im E-Health-Gesetz, ne? Da standen aber auch endlich mal Sanktionen drin und damit gab es quasi so konkrete Daten, also im Sinne von konkretes Datum und quasi planbare Fortschritte. Ja, also irgendwie sehe ich das da zumindest an der Stelle so ein bisschen so ähnlich, ne? Also entweder brauchen wir mehr strukturelle Vorgaben von parteipolitischer Seite quasi, oder eben es muss aus der Hand der Gematik raus, weil so das ist halt einfach nicht.
Man muss
kriegen es nicht ans Laufen.
Ja, wollte ich mal sagen. Also wir sind 2017, es ist jetzt irgendwie, wir bewegen uns in Strukturen, die werden zur Jahrtausendwende schon veraltet teilweise.
Was man natürlich auch sagen muss, er hat das natürlich alles sehr positiv dargestellt.
Ja,
ne?
Okay.
Ist aber auch Lobbyist für das Thema, auch wenn er sich natürlich irgendwie als Politikberater bezeichnet. Muss aber auch sagen, es gibt einige Therapien, die funktionieren extrem gut, zum Beispiel Teletherapie für Depressionen. Funktioniert besser.
Fand ich auch, ja.
Funktioniert also, besser als konventionelle Therapie. Kann man auch mal Medizinmucks draus machen, nicht so ganz. Naja, schauen wir mal. Und die, was soll ich jetzt sagen?
Hängen wir. Oh, die Pause lassen wir jetzt. Ich lasse dich jetzt einfach hängen.
Ja, das ist richtig gut. Danke, danke. Also digitale Therapien, genau. Manche funktionieren richtig gut, manche aber auch nicht. Es gibt für viele gar keinen Nutzennachweis. Das müssen die natürlich, zumindest wenn Therapien erstattet werden wollen durch die gesetzliche Krankenversicherung in breiter Form, müssen die natürlich einen Nutzennachweis bringen.
Ja.
Ja, das, also wie jede andere Therapie auch. Und das kann lange dauern. Ne? Also die müssen schon irgendwie sich Studien finanzieren und das müssen so, ich sag mal, gerade wenn es vielleicht ein kleines Startup ist, das müssen die ihren Geldgebern auch schon irgendwie beibringen. Ne? Dass sie da sagen, gut, wir brauchen nicht nur, bis das Produkt fertig ist, sondern müssen eben halt auch eine Studienzeit überbrücken können. Und nicht nur das, also selbst wenn der Nutzen nachgewiesen ist, braucht man noch einen Kostennachweis. Ne? Also man muss einen Nachweis haben, optimalerweise, dass es günstiger ist als die konventionelle Therapie oder zumindest gleichwertig. Weil sonst ist es natürlich einfach nur Geld rausschmeißen im Gesundheitswesen. Dafür aber halt dann digital. Ja. Kann man sich überlegen. Ne?
Ich stock deswegen also, gerade, ich hoffe, ihr hört es nicht, mein Rechner fängt gerade an zu summen. Und
schon passen.
Wird schon passen, hoffe ich, genau.
Ich denke, das Thema werden wir weiter behandeln müssen. Das hatten wir auch bei Oliver, ob wir ihn jetzt nochmal nehmen. Das Problem ist, man findet ja auch keinen Gegenpart. Es ist ja auch nicht sozusagen so feststellbar, dass man
ja, sagt, ja, es okay, gibt schon eine ganze Menge gegen, aber die sind halt immer so radikal. Weißt du, quasi so Datenschutzgegner.
Ja, nee, aber auch die sind ja nicht sozusagen, die sprechen sich ja nicht aus gegen die, gegen jegliche Form der Digitalisierung. Also sozusagen, die finden das ja nicht schlecht, sondern sie finden die damit verbundenen Konsequenzen für den Datenschutz sozusagen.
Ach so.
Also sozusagen, sie sind ja nicht Gegner, sondern sie haben so große Bedenken, dass es einfach nicht dazu führt, dass eine Umsetzung, kriegen wir noch einen Anruf hier parallel irgendwie. bricht gerade alles das System zusammen und dann hat er die Kita vor und unsere Haustür auch gerade irgendwie eine Pause, deswegen gibt es auch noch Kindergeschrei.
Aber ist doch schön, wie ist ein Kindergeschrei.
Ja.
Okay, halten wir fest, es gibt auch Nachteile,
ja.
Und zwar einige.
Ja.
Was ganz sicher ist und was wir nicht vergessen dürfen, auch digitale Therapien müssen Nutzennachweis bringen, zumindest wenn sie eine richtige Therapie oder Diagnostik darstellen. Andere Lösungen, quasi Software-Assisted Medicine oder so Diagnose-Triage-Systeme oder sowas, die brauchen vielleicht keinen Nutzennachweis von so einer Therapie, aber auf jeden Fall, die müssen halt auch reguliert werden, dass die keinen Mucks machen.
Genau, und ich finde aber nicht das Problem sozusagen, dass dieser Nutzennachweis insbesondere bei therapeutischen oder Therapieersatzangeboten erfüllt werden muss, das ist klar. Gleichzeitig müssen auch Wege gefunden werden, wie diese Anbieter diesen Nutzennachweis erbringen können. Also der Einstieg ist halt dann wirklich nicht leicht in das deutsche System.
Und genau das werden wir den Carsten Norman mal fragen.
Genau.
Und dann
hören wir uns bald. Und wie gesagt, E-Health ist ja sowieso ein Thema, das werden wir wahrscheinlich etliche Male nochmal ansprechen. Würde mich auch nicht wundern, wenn das im Wahlkampf hier und da nochmal vorkommt.
Gut. Jetzt haken wir das erstmal ab.
Ja, jetzt kommt zur Murks-Therapie.
Genau.
Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill.
Ja, und jetzt kommen wir zu meiner oder ich glaube fast unserer Lieblingssektion, Medizin-Murks der Woche. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
Genau, ich habe Rückenschmerzen im Gepäck.
Oh, haben wir alle.
Haben wir alle.
Als Pflegethema, wunderbar.
Genau, Rückenschmerzen hat so ziemlich jeder mal in seinem Leben. Und in Europa auch so ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der hausärztlichen Patienten, die irgendwie Beratungsanlässe stellen, irgendwas mit Rückenschmerzen da. Das ist schon echt ein präsentes Thema. Kennt ja auch jeder, ne? Dacht man, schläft mal eine Nacht mal schlecht und so. Und ja, warum wir heute darüber reden, ist, weil es immer mal wieder so die Anwendung gibt, da Röntgenbilder zu machen oder ein MRT vom Rücken, obwohl es nicht notwendig ist. Mhm. Und das ist potenziell schädlich. So.
Das ist potenziell, also die Röntgenbelastung. Also die übermäßige.
Genau, natürlich auch, was damit einhergeht, ne? Diagnostische Unsicherheit und so weiter und so fort. Also, wie läuft denn das optimal ab, wenn man Rückenschmerzen hat und zum Hausarzt geht? Bevor wir ja darauf einsteigen, müsste man vielleicht noch einmal spezifizieren. Es geht hier um Rückenschmerzen im unteren Rücken, also so klassisch Lower Back Pain, im wissenschaftlichen Fachjargon genannt. Und optimalerweise macht der Arzt oder die Ärztin erstmal eine ausführliche Anamnese. Also seit wann bestehen die Schmerzen? Was für Schmerzen sind das? Irgendwie stechend, strahlen die irgendwo hin aus? Wo genau befinden die sich? Hatten sie die schon mal? Gibt es eine besondere Anlass? Kiste Bier gehoben? Ja, und seitdem ist der Schmerz da oder so. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Faktoren, die da einspielen. Dann muss man das einmal klinisch untersuchen. Also sind die Muskeln irgendwie verspannt? Wie ist die Beweglichkeit des Rückens? Und so weiter und so fort. Und die Anamnese und die klinische Untersuchung, die dient, wie eigentlich fast immer in der Medizin, dem Ausschluss von sogenannten Red Flags. Mhm. Also rote Flaggen. Das sind Anzeichen für gefährliche Verläufe. Und wenn man so ein Anzeichen hat, dann ist sicherlich auch eine Bildgebung indiziert. Oder zumindest in vielen Fällen indiziert.
Aber nur dann.
Genau, aber auch nur dann. Und das heißt zum Beispiel, wenn Schmerzen wenn es irgendwie geknackt hat, weil ich was gehoben habe und ich habe seitdem Rückenschmerzen, dann besteht zumindest ein Verdacht, dass da was gebrochen sein könnte. Dementsprechend lohnt sich da auch ein Röntgenbild zu machen, wenn das irgendwie starke, ins Bein ausstrahlende Schmerzen mit Taubheitsgefühl in den Zehen sind, dann besteht da auch den Verdacht zum Beispiel für einen Bandscheibenvorfall. Da lohnt sich sicherlich auch eine Bildgebung. Das ist aber in den meisten Fällen zum Glück nicht der Fall, denn 90% der Patienten mit unteren Rückenschmerzen haben keine solchen Anzeichen, glücklicherweise.
Und wie viel werden dann tatsächlich sozusagen, wird eine Bildgebung angeordnet? Also kann man das auch sagen? Also wie viele machen es falsch? Oder
das weiß ich nicht. Okay. Ich weiß nur, dass es das immer wieder gibt. Wäre jetzt nicht spannend, ob es dazu gute Daten gibt.
Also ich weiß auch, wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich bin da selten ohne Röntgenbild sozusagen bei rausgekommen, insofern kann ich
genau, das,
aber das ist ja individuell so, bestätigt.
Das Problem ist ja auch, dass ja meistens dann schon eine Verdachtsdiagnose gestellt wird, obwohl die so gar nicht zutreffend ist. Ne? Oder ist vielleicht gibt es auch auf Patientenseite, dass die sagen so, hey, ich hätte doch irgendwie ganz gerne mal ein Bild davon, um sicher zu gehen. Warum bringt das eigentlich wenig? Also man sollte es dann nicht machen, wenn es keine Anzeichen für gefährliche Vorläufe gibt, wenn der Rückenschmerz weniger als 6 Wochen besteht, weil die Schmerzen üblicherweise innerhalb von wenigen Wochen verschwinden. Allerdings tauchen die auch häufig nochmal wieder auf. Was ist das Problem dabei? Bildgebung, also was sehen wir auf dem Bild und die Rückenschmerzen, das korreliert unheimlich schlecht miteinander. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite sehe ich häufig was irgendwie nicht mehr normal aussieht, weil es sich zum Beispiel durch Altersprozesse ganz normal verändert hat.
Okay.
Das muss aber nicht die Ursache für den Schmerz sein. Und ganz spannend, wenn ich normale Menschen untersuche, gleiche Alter, gleiches Geschlecht, ohne Rückenschmerzen, auch da finde ich in 40-50% der Fälle, je nach Studie, die gleichen Veränderungen.
Okay.
Das heißt, was ich da finde, diese Veränderungen, die ich eventuell auf Schmerzen zurückzuführe, sind genauso häufig in der Normalbevölkerung wie in der Bevölkerung mit Rückenschmerzen. Das heißt, die Bildgebung bringt da absolut gar nichts.
Und führt im Zweifelsfall zu Folgetherapien, die gar nichts mit dem ursprünglichen Rückenschmerzen zu tun haben.
Genau, kann natürlich, auf der einen Seite macht es irgendwie Leute nervös, weil sie merken, jetzt ist da ja doch irgendwie was, ne, und irgendwie ist das Band verändert, ne, oder irgendwie der Wirbelkanal ist verändert und weiß nicht was man da irgendwie alles für Sorgen kriegt. Man freut sich vielleicht als Patient oder man hat vielleicht auch so dieses, endlich ist da was.
Mhm. Mhm. Ja, was man festhalten kann, klar. Mhm.
Aber vielleicht ist es das auch gar nicht. Dann behebt man es eventuell operativ. Das ist natürlich der Worst Case und das bringt gar nichts. Das ist der Worst Case, der passieren kann. Und dementsprechend also Bildgebung bei Rückenschmerzen, die neu sind und nicht gefährlich sind, sollte man nicht machen. Was sollte man stattdessen machen? Man sollte sich bewegen, gegebenenfalls Physiotherapie, gegebenenfalls Wärmetherapie, gegebenenfalls Massagen und tatsächlich Schmerzmittel. Schmerzmittel nehmen viele nicht so gerne. Ich finde die bei Rückenschmerzen durchaus.
Um Schonhaltung zu vermeiden, oder wie?
Genau, durchaus angebracht, weil die eben dafür sorgen, dass man sich wieder richtig hinsetzt, gerade hinsetzt, nicht so wie wir hier beide. Und dadurch natürlich sich irgendwie nicht schief im Sessel hängt und sich deswegen besser bewegen kann. Und das ist besser für den Rücken und natürlich auch, damit sich der Körper den Schmerz nicht einprägt.
Mhm. Das heißt, also dass man sich quasi in
so sonst merkt sich der Körper so den Schmerz, dann wird er irgendwann chronisch.
Okay.
Das ist so ein doofe Eigenart unseres
Körpers. Das, also obwohl das, auch wenn wir das ja kurz halten wollten, aber im Prinzip sehe ich da auch so ein bisschen ein Strukturproblem, in dem Fall sind es Patienten, die das hauptsächlich wählen, unseres Gesundheitssystems, dass nämlich Fachärzte direkt aufgesucht werden können, würde ich jetzt unterstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Hausarzt genau diese Erst-Screening macht, also wie groß sind diese Red Flags, weil im Prinzip er ja auch nicht, also in Anführungsstrichen, jetzt unterstelle ich natürlich ein bisschen was, er direkt hat natürlich nichts davon, wenn er an einen Facharzt zur Röntgenuntersuchung überweist. Aber zunehmend nehmen ja die Patienten die Möglichkeit wahr, dann einfach, ich habe Rückenschmerzen, muss ich also zum Orthopäden gehen. Ne?
Genau, das passiert ziemlich häufig, ja.
Genau. Und
die können es manchmal eben abbrechen, manchmal lohnt sich das für die, da ein Röntgenbild zu machen, je nachdem, was für eine Praxis man ist.
Ja, es ist auch, also ich kann auch ein bisschen die Fachärzte da verstehen. Also der Patient fragt ja häufig danach oder sozusagen gibt ihm ja auch ein Gefühl es wird alles für mich getan. Man muss nicht einen finanziellen Grund da unterstellen, sondern tatsächlich auch ein subjektive Betreuungsgefühl. Ne?
Ja,
da fühle ich mich ordentlich umsorgt. Warum kriegt der ein Röntgenbild und ich nicht?
Ja, also genau, aber auch da sollte man dann vorsichtig sein, wenn man direkt zum Orthopäden geht. Also lieber sagen, brauche ich das denn wirklich? Gibt es da nicht andere Möglichkeiten?
Wir können uns zum Hausarzt-Podcast irgendwie hier
machen. Der Hausarzt-Podcast. Wir können auch gerne spezialfachärztliche Perspektiven mit reinnehmen. Aber ich glaube auch die Orthopäden, also wenn man die Orthopäden selbst fragt, auch die sind eher dafür sagen, hey, die ganze Bildgebung nutzt da nichts. Macht es da halt dann, wenn es nach was Bedrohlichem aussieht, und dann macht es ja auch allen Sinn, da hat ja auch keiner was dagegen.
Ja.
Nur dann wird eben nicht.
Lässt man es.
Besser.
Ich glaube, dann sind wir durch.
Medizin-Murks der Woche.
Das war die erste Episode von Gesundheit macht Politik. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist @gmp_podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Alles ein Wort. Da könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Auf der Homepage findet ihr auch den Podcast in anderen Formaten. Das ist eher was für Nerds, falls ihr bei eurem Podcatcher keine Kapitelmarker seht, dann könnt ihr auf der Homepage auch andere Formate abonnieren. Da müsste eigentlich eins dabei sein, was auch für euch dann die Kapitelmarker dann darstellt. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.